Happy Shooting, Folge 860. Bin nicht künstlich intelligent, sondern echt blöd. Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
Von Adi, Andreas, Christoph, Clemente, Dieter, Dirk, Glenn, Jin, Jochen, Marcel, Marc, Martin, Maximilian, Natascha, Rainer, Rolf, Stefan, Tobias und Wilfried.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Und Chris, dir wünsche ich auch einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Habe ich alle auswendig gelernt.
Ja, finde ich. Super. War das in irgendeiner unspezifischen Reihenfolge?
Alphabetisch, glaube ich.
Ja. Ich bin baff.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, nicht schlecht.
Das war natürlich ein riesen Dankeschön. Das fangen wir jetzt mal ganz vorne an, weil wir haben das ja schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben ja schon lange nicht mehr Danke gesagt. Huch, da sind zu viele Sachen an. So, weil wir kriegen ja, wir haben ja hier so eine IBAN, auf die man Kleinigkeiten rüberschicken kann. Und das haben eben folgende Menschen getan in den letzten Wochen und Monaten. Und das ist gut, das ist toll und darüber freuen wir uns immer sehr, sehr, sehr.
Cool.
Und die haben natürlich auch teilweise Dinge dazu geschrieben. Also Rolf, bitte weiter so. Dieter, ein wenig Unterstützung nach vielen Jahren des Schwarzhörens. Jochen, ich habe hier schon lange keine Werbung mehr gehört. Darum werfe ich mal etwas in den Hut. Vielen Dank.
Danke.
Natascha sagt ein kleines Dankeschön für Happy Shooting. Bitte macht mal wieder Villa-Workshops. Ist einer für Ende des Jahres geplant, ein Großformat-Workshop. Mache ich nachher nochmal kurz Werbung
und
dafür.
Wir haben lose Ideen für nächstes Jahr.
Und wir haben Ideen für nächstes Jahr. Tobias hat viermal kommentiert in der Zwischenzeit. So lange haben wir schon nicht mehr Danke gesagt. Und zwar Zitate, Fotozitate, hat er uns jeweils eins reingeschrieben. Und zwar sind die aus irgendwelchen vergangenen Happy-Shooting-Zeiten extrahiert worden. Unter anderem folgende Zitate. Oh, oho, wer hätte gedacht, dass wir schon nach nur zwei Folgen unsere Bundeskanzlerin in iTunes überholt haben? Du erinnerst dich?
Da hat er, glaube ich, alte Folgen gehört, okay?
Ich sag, er hat alte Folgen gehört. Mhm. Das zweite, Chris Marquardt aus Tübingen blockt sich auf den Podcast Olymp. Okay, da bin ich bis heute nicht angekommen, aber okay. Tobias nochmal, ihr könnt uns übrigens auch Sprachnachrichten hinterlassen. Klickt einfach rechts in dieses MyChingo-Applet.
Oh, das
da hatten wir mal
her.
Was. Ja, da hatten wir, das ja, muss in den ersten ein, zwei Jahren gewesen sein.
Hatten viele damals.
Mhm. Und dann schreibt er noch einen Kommentar. Die scharfe Happy-Shooting-Nacht verschieben wir wohl besser doch, bis wir ein paar mehr Hörer haben.
Die Happy-Shooting-Nacht, ja. Das war immer mal so ein Thema, mal so eine lange Happy-Shooting-Nacht.
Und das war viermal Tobias und dann hat sich Tobias M. noch gemeldet, weil er immer verwechselt wird und sagt, ich bin der Tobias mit den YouTube-Kapitelmarken, nicht der Tobias mit den Fotozitaten. Tja, ja.
Okay,
gut. Also, diese und mehr haben hier uns was Gutes getan und wir sind sehr dankbar dafür, wenn ihr das auch tun wollt. Wir
Christian schreibt Shooting. Übrigens im Slack, seiner scheint zu lange her zu sein. Christian, solltest du bei dem vorletzten Dankeschön nicht dabei gewesen sein, dann fühl dich jetzt bitte extra geknuddelt. Danke, Christian.
Ich hoffe doch sehr, dass ich da niemanden übersehen habe. Also bitte, Christian, doch da, Christian, ein paar Kreuzer für die eigene Insel, da ist er.
Dann siehst
ist er nur auf
wohl.
Der Namenstafel hier irgendwo untergegangen. Das
siehst du, Christian.
Ist ein Fehler auf meiner Seite. Also auch dir ein ganz liebes Dank. Und dann hat er nochmal was eingeworfen für zwei Kugeln Eis.
Chris, die musst du mir sofort überweisen. Also die eine Kugel.
Ich überweise dir eine Kugel, nicht zwei.
Natürlich.
Sehe ich nicht ein.
Eine.
Sehe ich überhaupt nicht ein.
Vor allem überweist du mir eine Kugel Eis.
Natürlich überweise ich dir eine Kugel Eis.
Die ziehe ich mir dann aus dem Automaten. Stracciatella aus dem Automaten.
Ja, also wie gesagt, wer unterstützen möchte, es ist gerade in Zeiten, wo die Podcast-Sponsorings quasi eingetrocknet sind, ist es umso hilfreicher, ein bisschen was aus der Community zu bekommen. Wenn ihr auf happyshooting.de geht, gibt es hier Unterstützen und da findet ihr unter anderem unser Spendenkonto für Kugeln Eis und eine Tasse Kaffee und so So der. Gerne. Und natürlich am liebsten Dauerauftrag. Muss ja nicht viel sein.
Genau. Freut uns auf jeden Fall. Also danke an alle, die hier unterstützen.
Genau. Und ich habe auch noch ein kurzes persönliches Danke, bevor wir dann gleich in die Sendung einsteigen. Alle, die hier die letzten Wochen auf Video zugeguckt haben, haben sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass mein Bild ab und zu mal in den komischsten Gesichtsausdrücken einfriert.
Stehen bleibt.
Stimmt. Und ich war dann sehr der Überzeugung, dass es der Elgato Camlink ist, dieser HDMI nach USB-Konverter, der das Problem ist. Er war auch das Problem, aber auf eine andere Art und Weise, als du denkst. Und dann habe ich hier in der Sendung und dann auch noch auf Mastodon mal kurz gefragt, ob denn jemand so einen übrig hat, während Covid haben sich so viele Leute sowas angeschafft.
Klar.
Muss man den nicht neu kaufen. Und dann haben sich auch, der Micha hat sich gemeldet, hat sofort auf der Stelle gesagt, ja, nee, hier kannst du haben, brauche ich auch nichts dafür, schick mir ein Versandlabel, und dann war das noch ein paar Tagen da und habe ich das eingesteckt und es hat immer noch Freezes gegeben.
Reproduzierbar.
Also das war dann der hier. Und dann kam tatsächlich hier noch...
Ich halte zwei Camlinks. Also deinen originalen und den geschickten? Mhm.
Genau, den von Micha. Also tausend Dank. Ich habe dann ihm geschrieben und gesagt, du Micha, das hat es nicht gebracht leider. Ich schicke dir den gern zurück. Und sagst, nö, lass mal. Und sagt, okay, dann verschenke ich den in der Sendung. Dann kam parallel dazu noch von unbekannt, ohne Absender, ein Kuvert mit einem dritten Camlink.
Chris hält den dritten Camlink in die Kamera.
Aber der bringt natürlich auch nichts. Also ich habe es probiert, aber der
ohne Absender auch nicht. Einfach so anonyme Spenden?
Einfach so anonym, so also, hat jemand in die Post getan.
Vielen Dank, ey, krass.
Vielen Dank an Anonym. Dann hat sich noch Kai gemeldet per DM, hat mir seinen noch angeboten, aber da wusste ich schon, dass das nicht die Lösung ist. Also danke, Kai, fürs Angebot. Sonst hätte ich jetzt hier vier Stück. Dann habe ich eine längere Recherche gemacht und bin dann tatsächlich an einen Punkt gekommen, irgendwo einen Post gefunden, ja, wo es dann heißt, naja, Camlink und die neueren Macs vertragen sich nicht gut miteinander.
Okay.
Wobei das ja bei mir nur so graduell angefangen hat. Das ging ja nicht so von 0 auf 100.
Also es wurde schlimmer, ja.
Es hat so schleppend sich bewegt und wurde
dann immer drastischer. Du hast ja schon eine ganze Zeit mit dem Gerät gearbeitet, da war überhaupt gar kein Problem. Also.
Eben. Also irgendwas ist trotzdem mit Rechner und Mac und so weiter. Also die Camlinks funktionieren hier nicht. Und dann habe ich jetzt einfach ein neues, anderes Fabrikat gekauft. Die sind auch nicht mehr teuer. Also ja, ich konvertiere jetzt über ein U-Green?
U-Green kennt man auch.
Mhm. Ja, es ist also ein Chines. Und
habe ich ein Ladegerät von. Mhm.
Das heißt aber, ich habe jetzt hier drei Camlinks zu verschenken. Sollte jemand so ein Ding haben, also auf der einen Seite kommt von der Kamera HDMI rein, auf der anderen Seite kommt USB raus und da braucht man wahrscheinlich noch einen USB-3-Adapter, einen USB-C-Adapter.
Je nachdem, was man dann für Rechner hat.
Richtig, und da fliegt dann Webcam-Video raus und das ist Standard und dann, wenn das Gerät kompatibel ist. Also wie gesagt, mit Macs würde ich es nicht probieren wollen, das hat echt jetzt nur noch Ärger gemacht. Ja. Aber danke für die Hilfe. Das war echt so spontan. Zack, zack, zack. Hatte ich plötzlich hier Brief. Cool. Camlinks im Briefkasten. Also die verschenke ich weiter. Schreibt mir einfach eine E-Mail. chris@happyshooting.de und first come, first serve. Dann packe ich den Kuvert und verschicke die. Auf Windows sollen die noch ganz ordentlich funktionieren. Auch da gibt es irgendwie so einen Modus, den man noch bei USB umstellen muss. Aber irgendwie geht das dann.
Auch an den Intel Macs haben die meines Wissens überhaupt keine Probleme gemacht.
Also. Ich gehe davon aus, dass das auch funktioniert. Also auf jeden Fall danke, ihr seid super und jetzt tut das Video wieder und cool. Ich hab's jetzt vorgestern und gestern einfach mal irgendwie den ganzen Tag laufen lassen und da ist nichts mehr eingefroren.
Ja, Sahne. Ja, ein genau. Preis für die Aufgaben ist ja ein bisschen blöd, weil dann wird irgendjemand einen Adapter gewinnen damit oder die gar nichts damit anfangen.
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich hier die Mailbox eingerannt bekomme, sondern dass sich ein paar Leute handvoll melden und dann ist gut. Also
ja, das ist glaube ich, Quatsch, das als auf. Das ist schon ein sehr spezielles Tool, wenn man das
genau.
Braucht. Ist schon ganz cool. Ich habe zum Beispiel ja auch mit so einem HDMI-Adapter, allerdings einen anderen, da gibt es ja dann hier noch so einen Adapter fürs iPhone. Das werdet ihr gleich sehen. Dann kann man ein Video vom iPhone darüber hier einspielen und so. Ist ganz praktisch sowas.
Genau, aber für alle, die sich jetzt fragen, was ist das hier? Also der lustige Technik-Podcast, der lustige Videotechnik-Podcast mit Boris und Chris. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast, und reden hier über Fotografie. Und ihr könnt uns hier direkt Fragen reinwerfen, happyshooting.de/hi. Wir sind dienstags immer ab 18 Uhr live, so wie heute zum Beispiel am 23. Juli 2024. Und ansonsten findet ihr uns da, wo ihr eure Podcasts hört. So.
Mhm. Schön.
Dieses happyshooting.de/hi hat unter anderem der Detlef genutzt.
Aha.
Und schreibt Boris, du sprachst in der vorletzten Sendung über das generative Füllen in Photoshop. Es ging um die Fleckenersetzung auf dem Arm einer Reiterin. Du erinnerst dich?
Da ja, waren die korrekt. Irgendwie. Ja. Habe ich auf einigen Bildern benutzt. Mhm.
Frage: Passiert es bei dir nicht, dass die KI es ablehnt, die Aufgabe zu verrichten, weil sie womöglich glaubt, es geht um verbotene Inhalte? Passierte mir bei Stellen mit nackter Haut, Arme, Beine oder ähnlichem ziemlich häufig. Keine Chance, auch bei wechselnden Markierungen. 1, 2, 3, Happy Shooting, Detlef.
Also ich habe das jetzt in dem Shooting bei, waren es unter 10 Bilder benutzt. Jeweils an 2, 3 Stellen, so einmal im Gesicht und einmal am Arm jeweils. Oder 2 Stellen am Arm. Und das war überhaupt kein Problem. Also da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass irgendeine KI verbietet, mir ein Stück Haut mit einem Stück Haut zu ersetzen. War jetzt aber auch keine Retusche an irgendeinem Dekolleté, um das irgendwie knapper zu machen oder anders auszutauschen. Oder
keine Nahaufnahmen von irgendwelchen Genitalien oder so.
Nö. Also mag sicherlich sein, dass die da scharfe Grenzen haben oder Schwellwerte haben, wo die KI glaubt, irgendwie zu viel nackte Haut zu erkennen und dann sagt, nee, das wollen wir mal nicht. Keine Ahnung. Ich hatte es bisher nicht, aber bisher nicht ist jetzt auch eine große Aussage. Ich habe es jetzt bei diesem Shooting für diese Bilder gemacht. Ist jetzt ja nicht so, dass ich das irgendwie jeden Tag 30 Mal benutze oder so. Nö, aber bisher keine Probleme damit.
Interessant. Na gut.
Werde ich im Auge behalten, wenn ich sowas mal wieder habe.
Gut, dann haben wir noch so 1, 2 Follow-ups. Wir erinnern uns an die letzte Sendung. Es gab da diese Meldung des OM Systems, die unter anderem so japanische Curry-Pakete, Päckchen verschickt, Fertiggerichte.
OM System macht jetzt Futter.
Und da wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz so ein paar Zitate aus der letzten, naja, aus der Post-Show, also nach das der Sendung, so machen gut. Wir ja hier immer, machen wir ja immer noch hier so,
ihr seid so
Sendung nachbereiten und die Einträge für die Datenbank machen und so weiter. Und da hat unter anderem dann halt unser Slack, also unser Live-Kommentar-Stream hier mit diversen Menschen, hat dann halt angefangen, Wortspiele über OM System und Currys zu machen. Also Peter meinte, Curry in der Mikrowelle bei ISO 100, 2 Minuten, bei ISO 200, 1 Minute.
Ja, ist logisch.
Genau, der Uwe schreibt, sind da eigentlich Linsen in dem OM-Curry?
Frontlinsen und Backlinsen, glaube ich.
Genau, der Christian fragt, ob das OM-Curry scharf sei. Sehr Peter gut. Darauf nur abgeblendet. Jochen und Sättigung wäre auch wichtig. Ja. Und dann wollte der Uwe noch wissen, ob man da einen Heißabgleich braucht. Und
Heißabgleich?
Ja, ein Heißabgleich. Schön. Und ob es das auch als RAW gibt, zum selber nachwürzen. Ja.
Fantastisch.
Fantastisch. Es ist einfach so, die Witze schreiben sich von selbst. Sehr, ja. Sehr schön.
Ihr seid so gut.
Ja, und dann hast du noch ein Follow-up von deinem Kickstarter-gebäckten Klapperteil, was denn fand das ja genau. Klapperig und
also, ja nicht. Ich habe hier drauf geschrieben, fantastisch ohne Quatsch. Das lese ich mal direkt so
ab. Das geht um das Swiftlock
von
Spin Design.
Ja, Swiftlock bei Spin Design.
Das dieses ist, Teil, was man sich an die Kamera macht. Ne?
Ganz genau. Das ist nochmal zur kurzen Wiederholung. Es ist eine quadratische Schnellwechselplatte, die unter die Kamera geschraubt wird, die AK-Swiss kompatibel ist. Und die wiederum rastet dann in ein Tragesystem rein. Das Tragesystem ist eben unten dann breit. Also nicht ganz so breit wie die Bodenplatte von der Kamera und an jeder Seite wird dann eben der Gurt festgemacht. Und damit ist der Gurt eben unten an der Kamera fest, aber kann mit dieser Halteplatte eben sehr schnell abgemacht werden, um die Kamera auf ein Stativ zu montieren und dann hat man eben kein Gurt am Stativ. Jetzt war ich noch nicht mit dem Stativ unterwegs, aber wenn du mich mal groß machst, kann ich mal einen kleinen Einspieler dazu machen.
Sekunde.
Man sieht nicht besonders viel, weil es war scheiße heiß. Ich hatte keinen Bock, das 1000 Mal aufzunehmen. Aber ich bin mal los gewesen mit dem Ding. Hab ein paar Fotos
draußen gemacht. Also Videomenschen sehen jetzt mehr.
Ihr seht also jetzt gerade, wie die Kamera quasi bei mir an der Hüfte sehr gerade runterhängt mit dem langen Objektiv. Wie ich sie in die Hand nehme, mich schnell hinhocke, ein paar Fotos mache. Da auf der Weide standen ein paar Pferde, die sieht man jetzt hier im Video eben nicht. Und das ist tatsächlich, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber als ich die Kamera mir umgehängt habe, jetzt sieht man auch wieder, wie ich sie mir umhänge und weitergehe, du siehst, wie sie wirklich gerade runterhängt. Und zwar ohne, dass ich mich irgendwie anstrengen müsste, sie herunterhängen zu lassen. Und das ist, sie fühlt sich leichter an. Das ist das Verrückte daran.
Da ist Helium drin.
Also sie fühlt sich tatsächlich leichter an hinterher, das war schon der kleine Einspieler. Weil bisher war es so, wenn ich sie mir über die Schulter gehangen habe, dann hat sie natürlich durch das schwere Objektiv auch die Tendenz, gerade runterzuhängen, aber mit der Befestigung oben an der Kamera eben auch die Tendenz, von der Hüfte wegzugehen. Und dann habe ich mich immer dabei ertappt, gerade wenn ich einen längeren Spaziergang mit der Kamera mache, dass ich die Hand quasi bei mir an der Seite, an der Hüfte herunterhalte, um das Objektiv runterzudrücken und festzuhalten, damit das nicht dauernd baumelt und an die Hüfte schlägt. Mhm. Und das brauche ich jetzt nicht. Das heißt, jetzt hängt die Kamera wirklich sehr ruhig, so an der Hüfte, je nachdem, wie ich den Gurt dann über die Schulter lege, auch das Objektiv so leicht schräg nach hinten auf den Rücken. Und das lässt sich so viel einfacher und entspannter tragen, dass ich wirklich erschrocken war und erstmal geguckt habe, ist hier irgendwas anders als vorher? Ist da überhaupt ein Akku drin? Irgendwie alles, es fühlte sich irgendwie anders an. Ich bin tatsächlich echt begeistert.
Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass
kein
Spindesign nicht gesponsert
ist. Nein.
Genau, David fragt, ist das Objektiv abgefallen? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Nein.
War es plötzlich so leicht?
Nein. Es fühlte sich tatsächlich so an, als ob ich ein anderes Objektiv dran hatte. Also ich hatte das 70-200-28, ein relativ schweres und großes Objektiv. Und es fühlte sich im ersten Moment so an, als hätte ich das 85-1.8 drauf oder so.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man es anders trägt, dass es natürlich anders auffällt oder eben nicht auffällt. Mhm. Und dass das natürlich so, dass es auch ein Leichtigkeitsgefühl machen kann. Das kann man schon sehr gut vorstellen.
Vielleicht einfach, dass es eben dadurch, dass es gerade anlag, einfach eine breitere Auflagefläche hat und nicht immer so an der Hüfte geklappert hat.
Es gibt auch Werkzeuge, die mit bestimmten ergonomischen Veränderungen dann wirklich sich auch leichter bedienen, obwohl sie eigentlich genau das Gleiche sind, ja.
Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich war sehr überzeugt davon. Es war knallerheiß den Tag. Irgendwie, es waren über 30 Grad, also wahrscheinlich in der Sonne über 35, im Schatten über 30. Es war richtig, richtig heiß draußen, deswegen war ich nicht besonders lange unterwegs. Aber das war so viel besser als vorher. Und tatsächlich, ich hatte keinerlei Geklapper, was mir aufgefallen wäre. Also ich bin ein Stück lang tatsächlich asphaltierten Weg gegangen. Ich bin ein Stück lang gepflasterten Weg gegangen. Also ein Stück heißt dann jeweils mal so ein paar hundert Meter. Und was du gerade gesehen hast, diesen Feldweg, das war jetzt nur ein kurzes Stück, aber das war jetzt nur die Aufnahme, die ich noch gemacht habe, als mir dann einfiel. Ich war schon am Auto und dachte, ach komm, nimmst du noch was auf? Bin ich wieder zum Feldweg ein paar hundert Meter, hab das dann nochmal aufgenommen. Du weißt ja, Vlogger kommen immer zweimal. Und aber den Weg war ich einmal komplett lang gegangen. Ah, das ist so gut. Wie gesagt, kein Geklapper, was mir aufgefallen wäre, aber das Ding ist jetzt noch neu, ist noch nicht oft dran und wieder abgenommen. Und ich war jetzt auch noch nicht mit dem Stativ unterwegs, hatte noch keinen Akkuwechsel. Also da, wenn euch das interessiert, kann ich Erfahrungsberichte folgen lassen. Was ich mir inzwischen auch noch abkommen lassen, weil ich mir nicht sicher war, wenn mich das Geklapper stört oder wenn mich das Abnehmen zum Akkuwechsel stört. Ich habe mir auch hier so eine Bodenplatte kommen lassen. Den Vorgänger von dieser Bodenplatte.
Ich hab was klappern hören.
Ja, das ist die Schraube. Das ist die Befestigungsschraube hier, weißt du, da.
Ist gut.
Und das ist also die Vorgängerbodenplatte, die ist auch unten AK Swiss kompatibel, die schraubt man eben unter die Kamera. Und dieser Verlängerungsbalken, nenne ich ihn mal, wo dann eben der Gurt unter der Kamera dran befestigt wird, das ist dann fix, also das ist nicht mehr abnehmbar. Aber diese lange Seite, die man jetzt hier sieht, die soll am Batteriefach gerade eben vorbeigehen, sodass sich das Batteriefach noch öffnen lässt. Das werde ich dann ausprobieren. Sollte mich das andere zu sehr nerven, dann habe ich das hier noch als Backup. bin ja irgendwie.
Das ist die Light-Version.
Ich bin so ein Tragesystem-Nerd. Ich habe immer alles da. Muss alles ausprobiert werden. Also sehr, sehr. Es gibt immer so viele Leute, die fluchen bei Kickstarter, wenn Projekte länger dauern oder wenn es auch mal nicht klappt. Für mich ist Kickstarter tatsächlich immer noch das, was es ursprünglich mal gedacht war zu sein. Nämlich jemand möchte etwas machen, braucht Geld dafür, anstatt jetzt irgendwie eine große Person zu fragen, die dann irgendwie zigtausend oder Millionen investiert und dafür Anteile am Unternehmen bekommt, wird hier einfach die Gemeinschaft gefragt. Und jeder gibt eben einen Betrag. Als Dankeschön kriegt man einen vergünstigten Einkauf. Und damit unterstützt man so eine Idee. Und das kann funktionieren oder nicht. Auf jeden Fall ist man ganz vorne dabei in der Entwicklung und kriegt dann eben auch mit, wenn mal was nicht funktioniert. Ich hatte meistens Glück, manchmal Pech. Aber ich bin da nicht böse, wenn ich Pech habe. Das ist ja mein ganz persönliches Risiko. Das Stativ zum Beispiel von Roller ist so eine Pechsache. Das wird wahrscheinlich kommen. Aber das hat jetzt deutlich länger gedauert, als es veranschlagt war. Aber ja, so ist es halt.
Tja.
Andere, Roller ist ein großer Hersteller, aber auch solche Hersteller können sich verkalkulieren oder auch da können Dinge schieflaufen. Und normalerweise kriegen wir halt neue Produkte mit, wenn diese ganzen Schwierigkeiten hinter uns oder hinter dem Hersteller liegen, hinter der Produktion liegen. Und dann taucht das halt irgendwann auf. Und ob das 2 Jahre vorher geplant war, das wissen wir dann ja nicht. Bei Kickstarter weißt du es. Das ist der Unterschied.
Ja. Ja, der Frank schreibt, er hätte die Vorgängerplatte und trägt damit eine Z8 mit 600 mm und es sei sehr bequem.
Ja, Frank kann ich bestätigen. Ja, schönes Ding. Es gibt andere Hersteller, die haben auch ähnliche Systeme. Wir hatten auch im Slack einen kurzen Austausch. Also es gibt hier den Sun Sniper. Es gibt von Peak Design entsprechende Systeme und so weiter und so fort. Wo man eben am Gurt dann eben auch die Kamera rauf und runter bewegt mit einer einfachen Öse, die unten befestigt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mein dringender Rat ist einfach nur, gerade wenn ihr ein großes Objektiv dran habt, ich wiederhole mich von letzter Woche, versucht unbedingt eine Gurtlösung, die unten an der Kamera fest ist. Das ist so angenehm, wenn oben die Bedienelemente dann nicht vom Gurt irgendwie versteckt werden. Das ist so toll. Ich habe nur eine Frage, warum habe ich das jetzt erst gemacht?
Hättest du damit bessere Fotos geschossen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich wäre entspannter gewesen in manchen Situationen. Okay. Ja, ist schön.
Gut.
Entspannter sein können auch Leica SL3-BesitzerInnen.
Überleitung, der Hammer. ja, ist so. Wir hatten letztes Mal darüber berichtet, dass die SL3 von Leica ein Firmware-Problem hatte, wo Fotos gelöscht wurden, weil der Zähler wohl irgendwie nach Ausschalten der Kamera wieder bei Null anfängt und quasi die ersten Bilder, die auch die gleichen Zahlen haben in dem Dateinamen, überschreibt. Und das ist natürlich ein Problem. Aber ich glaube, da haben ein paar Leute ziemlich intensive Nachtschichten machen müssen oder Wochenende arbeiten müssen, weil die haben mittlerweile tatsächlich schon eine Firmware-Version rausgehauen, eine neue, die Version 1.1.9. Mhm. Ja. Ist ja, wieder alles gut.
Ist da und ganz witzig fand ich halt die Beschreibung, die von Leica kam, dass es ein Problem gibt, dass Bilder überschrieben wurden, wenn, Zitat, die Kamera nicht ordnungsgemäß genutzt wurde. Und nicht ordnungsgemäß heißt, den Akku wechseln, und jetzt kommt es nicht im laufenden Betrieb, im Standby-Modus. Also es, auch wenn die Kamera von sich aus sich ausschaltet und in den Standby-Modus wechselt, wenn du den Schalthebel nicht auf ausgemacht hast, dann galt das als nicht ordnungsgemäß. Das ist schon eine harte Nummer.
Es stand halt so im Handbuch, und wenn du dich nicht nach Handbuch verhältst, obwohl das ist, glaube ich, wenn man das anfechten wollte, da könnte man wahrscheinlich schon einen Stich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Leica dann darauf berufen könnte, dass die Leute ja nicht das Handbuch gelesen haben. Das liest doch eh keiner mehr.
Ja, ja, ja. Ich meinte übrigens vorhin beim Stativ nicht Rollei, sondern Benro. Entschuldigung, mein Fehler. Mhm. Aber auch eine bekannte Marke.
Genau.
Ja, also ja. Leica hat das Problem gelöst. Wie es gelöst wurde, steht nicht beschrieben, aber mir reicht es eigentlich, wenn es gelöst
ist. Sie haben den Zähler einfach mal richtig programmiert und fertig.
Ja, wahrscheinlich gibt es irgendein Event, wenn irgendwie, also das wird so sein, wenn Klappen aufgeht, dann gibt es irgendein Event und das werden sie jetzt einfach abgefangen haben.
So, ich habe ein Space-Thema, was auch gleichzeitig ein KI-Thema ist. Was sagst du jetzt?
Jetzt geht's aber ab.
Also, es geht um das um das Entdecken von KI-Fakes. Also Face-Swaps.
Oder das versuchen ja viele.
Mhm. Künstliche, genau. Wie machst du das? Astronomen und Astronominnen sind jetzt darauf gekommen, dass man da eine Technik nutzen kann, die eigentlich aus der Galaxienvermessung kommt.
Klar,
sehr naheliegend. Welche optischen Dinge verwendet. Und da geht es unter anderem wohl auch darum, wie sich Helligkeitsverteilungen und so Strukturmerkmale in den Galaxien aus verschiedenen Blickwinkeln, also wenn die Erde mal auf der einen oder auf der anderen Seite von der Sonne ist, verändern. Und ja, mit diesen Methoden lässt sich auch rausfinden, ob ein Bild KI ist oder nicht. Und zwar schauen die sich die Catchlights an. In den Augen.
Oh, da sagen wir ja auch immer drauf, achten auf Catchlights, macht das Gesicht lebendiger und so. Mhm.
Genau, also diese kleinen punktförmigen Reflexionen in den Augen von den Lichtquellen, seien das jetzt Fenster oder, mhm. oder Blitze oder sonst was, weil offenbar die KIs das immer noch nicht konsistent hinkriegen, und zwar zwischen linkem und rechtem Auge. Mhm. Also du hast ja eine Lichtquelle und die trifft halt aus irgendeinem Winkel auf das glänzende ja. Auge und wird dann reflektiert, und dann hast du bei beiden so einen leichten Unterschied, weil die eben ja aus verschiedenen Winkeln auf die Augen treffen, und das lässt sich da irgendwie mit diesem System wohl einordnen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Also KIs können mittlerweile Hände, wahrscheinlich können sie irgendwann auch Catchlights. Das ist ja. vielleicht nur eine temporäre Geschichte, aber ich finde das ganz lustig.
Und auch beim so. Catchlight musst du natürlich aufpassen, weil gerade wenn du mehr als eine Lichtquelle benutzt hast, dann muss es nicht sein, dass jeder auch in jedem Auge sichtbar ist. Wenn die Quelle sehr nah dran war, dann kann das auch sein, dass zum Beispiel ein Lichtstativ retuschiert wurde, aber durch die Nähe dann die Catchlights anders positioniert sind, als sie es wären, wenn das Licht jetzt 5 Meter weit weg gewesen wäre und. Also,
Naja, und ich könnte mir jetzt vorstellen, nachdem das jetzt hier irgendwie raus ist, ich habe auch keine Ahnung, ob man sich das gleich als System kaufen kann. Ich nehme es mal nicht an. Es sind wahrscheinlich die Algorithmen dahinter, dass dann natürlich jetzt auch wieder die Bildergeneratoren nochmal irgendwie getrimmt werden, dass das dann auch noch funktioniert. Das mit den Händen haben sie hingekriegt, dann werden sie das mit den Catchlights auch noch hinkriegen.
Ja.
Aber ja, also das Beispiel hier, ne, links hier so ein Foto von Scarlett Johansson, das ist tatsächlich echt, und das rechts ist gefaked, und das sind halt die Catchlights, die nicht irgendwie Sinn ergeben an der Stelle.
Ja, wird halt das übliche Wettrennen sein, es noch realistischer zu machen. Mhm. Dann gehören dann eben auch die Catchlights mal dazu.
Genau.
Okay, da sind ein paar Beispiele, wo es dann tatsächlich ein bisschen komisch ist. Ja, da gucken wir natürlich nicht so hin, weil uns reicht es, wenn da irgendwie Lichter sind. Und wenn das nicht allzu schief ist, dann fällt es gar nicht auf. Aber du sagst, es sind Astronomen und Astronomen gewesen aus der Galaxievermessung. Ich meine, welche Brücke ja, muss man gedanklich schlagen, um da hinzukommen? Also,
ich habe keine Ahnung. Wow. Wahrscheinlich waren die einen Saufen und haben dann irgendwie eine klassische Schnapsidee gehabt und das mal ausprobiert. Ich weiß es nicht.
Also, sowas finde ich ja großartig. Das ist so dieses typische Outside of the Box oder so, weißt du?
Ist halt die Frage, ob's Also ich weiß, dass ich in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal, gerade bei Studiobildern, wo ich gemerkt habe, oh, da sind die Catchlights auf dem einen Auge nicht richtig drauf und das sieht scheiße aus, dann auch mal ein bisschen getrickst habe und gesagt habe, okay, ich klone da mal eins noch rüber an ungefähr die richtige Stelle, und dann sieht das halt passender aus, weil ansonsten ist das Bild prima.
Wäre sofort angeschlagen, KI-Bild.
Du bist KI, nein, ich bin... Ich bin nicht künstlich intelligent, ich bin echt blöd. Ganz einfach.
Ja, ganz genau. Ja, schön. Nee, das finde ich ja, da muss man drauf kommen.
Also hat Galaxie natürlich tatsächlich neue Möglichkeiten für Bildforensik und solche Geschichten.
Cool.
Fälschungen erkennen, das kann in Kunst irgendwo Sinn ergeben.
Ja.
Und es steht hier noch, dass ein interessanter Punkt sei auch noch, dass diese Methode auf den statistischen Eigenschaften von Bildern basieren. Und das bedeutet, dass es potenziell etwas robuster ist gegen Manipulationsversuche.
Mhm, okay.
Na gut.
Spannend.
Also, KI
ist das Wettrennen läuft.
Ja, gerade so ein Mausspiel ist ja bei dem Thema immer. Aber du kannst natürlich tatsächlich auch immer ansetzen, dass die Dinger wahrscheinlich jetzt am schlechtesten sind. Also in der Zukunft werden die
es wird potenziell
nur verbessert werden.
Ja.
Insofern, tja, gut. Kennst du das, dass du von du hast dich sicher auch bei X-Services angemeldet irgendwo und benutzt sie aber dann doch nicht und irgendwann kommt dann die Meldung. Irgendwann kommt dann die Meldung, wir werden jetzt ihren Account löschen, wenn sie sich nicht einloggen oder Zahlungsmittel updaten oder sonst was. Und dann lässt du das einfach mal schleifen, weil du willst den ja eh loswerden, diesen Account. Und dann ist er irgendwann weg. Ne? Das kennt man. Also ich kenne das.
Ich kommt mir nicht bekannt vor.
Und das sind also x Sachen, die ich halt ja mal zum Testen oder auch aus Interesse und dann gemerkt habe, jetzt doch nicht. Und dann ja, irgendwann melden die sich und dann sagst du, ich ignoriere das jetzt und dann ist es halt irgendwann weg. Gut. Und du gehst natürlich davon aus, dass die deine Sachen löschen, wenn sie nicht mehr brauchen.
Tu ich das? Also ich gehe da inzwischen ehrlich gesagt, also eigentlich sollte man davon ausgehen. Gibt es einen Account nicht mehr, muss das Zeug eigentlich weg. Nach deutschem Recht würden wir davon ausgehen, dass dem so ist.
Tja. Interessant wird es, wenn dann ein Anbieter eines Services so sein Businessmodell ein bisschen ändert. Zum Beispiel Fotobucket. Fotobucket,
okay.
Bildspeicher, Dienstleister und so weiter. Die haben in ihren AGBs, in ihren Terms of Service, ich muss mal kurz schauen hier, haben die was drinstehen. Mhm. Also übersetzt ungefähr so viel wie: insbesondere gewähren sie uns, soweit dies nach den Gesetzen, ich habe das übersetzen lassen, ne? Insbesondere gewähren sie uns, soweit dies nach den Gesetzen ihrer Region zulässig ist, das Recht zur Vermarktung, einschließlich des Rechtes, ihre hochgeladenen, öffentlich Benutzer hochgeladenen Inhalte an Dritte für das Scannen und Verarbeiten von öffentlich von Benutzern hochgeladenen Inhalten zu lizenzieren oder zu verkaufen, einschließlich der Extraktion physischer Funktionen, zum Beispiel Messungen ihrer biometrischen Informationen, ausschließlich zum Zwecke der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und der daraus resultierenden abgeleiteten Verwendung.
Also kurz, darf für Training benutzt werden.
Exakt.
Ja, kann man machen, wenn das nicht nach dem Recht in ihrer Region. Jetzt ist die Frage, erlaubt das das Recht in der Region?
Na gut, das ist pauschal, weil die können wahrscheinlich nicht jedes Recht überall.
Und wie willst du als Eigentümer der Bilder jetzt klären, ob es dann genutzt wurde oder nicht? Als schwieriges Thema.
Mhm. Aber ich sag mal so, sie sind zumindest die Ersten an der Stelle, glaube ich, die da halt einfach knalle ehrlich sind. Viele andere machen es einfach und warten, bis sie erwischt werden und kriechen halt zu Kreuze und sagen, oh Gott, wir werden bessere Prozesse etablieren, damit das nie wieder passiert. Und
naja, aber gut, was hat das jetzt mit dem gelöschten Account zu tun? Ist das jetzt eine fiese Nummer, wie wenn du dich nochmal einloggst, dann wirst du gefragt, ob du das willst oder nicht? Und wenn du dich nicht einloggst und das stillschweigend einfach verkommen lässt, deinen Account, dann gehen sie von aus, sie dürfen? Oder das wäre schon schief irgendwie.
Dieser Post hier, das ist ein Post auf Mastodon von Ian Coldwater, der sagt, they turns out they didn't delete them. They repurposed the business as a broker of biometric data to AI companies. Also die haben ihr Businessmodell quasi geändert. And they're using your old pictures for that. Also deine alten Bilder mit den gesamten Inhalten und so weiter. You have to actually go in and delete your account to opt out. Also um das nicht zuzulassen. Du kannst kein Opt-out machen, sondern du musst deinen Account löschen. Und aus welchem Grund auch immer, hattest du wohl nur bis gestern, dem 22. Juli, Zeit, das zu tun. Also dann sind, wenn ich das richtig interpretiere, und ich interpretiere tatsächlich jetzt nur, dann ist das, wahrscheinlich sind dann die neuen AGBs in Kraft getreten, vermute ich. Also.
Puh. Ja, was bleibt dann die Erkenntnis daraus? Mal gucken, bei welchem Dienst man so angemeldet ist, wo man Daten hochladen kann und vielleicht einfach mal sich wieder anmelden und gucken, ob man da mit dem Abnicken von neuen TOS-AGBs beglückt wird.
Im Zweifel ist das wie ganz oft, dann hast du halt eine, dann loggst du dich da ein und dann sagen die, dann kommt ein Formular und sagt, Wir haben übrigens unser AGB abgedatet, alles easy. Hier OK klicken und dann hast du sie angenommen, fertig.
Ja. Durch, so Nutzung, das gehen.
Durch weitere Nutzung stimmen sie an. Also das. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass unter unserer Hörerschaft viele einen Account bei Fotobucket haben, aber es ist
es könnte zumindest, exemplarisch für andere ja genauso gelten.
Es ist zumindest so eine Geschichte, also wer so einen Account hat oder hatte und auch Bilder hat, auch bei zukünftigen Diensten oder bei aktuellen Diensten, man weiß nie, ob die irgendwann sich auf dem Absatz umdrehen und ein komplett neues Businessmodell losfahren, weil sie damit halt mehr verdienen können, als mit nur Bilder hosten. Accounts, wenn man die nicht braucht, löschen, hingehen und gucken, wie man die tatsächlich explizit löschen kann. Und
vielleicht gegebenenfalls vorher gucken, ob man, bevor man den Account löscht, auch noch den Content, also den Inhalt löscht. Einfach ein bisschen, du weißt immer noch nicht, ob es dann wirklich gelöscht ist, aber um wenigstens sicher sagen zu können, also, ich habe jetzt das getan, was ich tun konnte.
Wir wissen,
wenn es eigentlich sowieso egal ist.
Wir wissen mittlerweile bei so vielen Plattformen, dass das Löschen im Prinzip nur ein Flag ist, weil deine Daten wohl gelöscht dran steht, aber die Daten noch da sind und so. Da gibt es ganz viele Negativbeispiele. Fotobucket.
Kommen wir doch mal zu Sensationen.
Ja, wir müssen noch mal über Kameras reden, die kürzlich angekündigt wurden, weil alle drüber reden und weil natürlich auch wir eine Meinung zu dem Thema haben. Deshalb, das geht um R1.
Und Canon R1, das Flaggschiff.
Genau,
das Flaggschiff der Canon-Kamera-Spitze. Genau.
Und wir hatten ja letzte Sendung quasi einen Tag vor dem eigentlichen Reveal eine Ankündigung hier und haben dann mal so ein bisschen im Nebel gestochert, beziehungsweise in der Gerüchteküche geguckt, was da so alles gerüchtelt wird. Und ja, bei vielen Sachen lag ich richtig, bei manchen aber auch nicht. Ja. Ich gehe mal durch so ein paar Punkte durch. Also ja, es war richtig, die Ankündigung war am 17. Juli. Mhm. Was falsch war, waren die 30 Megapixel. Das sind tatsächlich nur 24 Megapixel. Mhm. Das richtig war, dass es ein KI-gestütztes Autofokus-System gibt, aber das war quasi eh klar.
Und zwar nur nicht klar, in welcher Tragweite. Mhm.
Genau, da geht es unter anderem dann um diese, was hatten sie da, irgendwelche Kreuzpixel, die jetzt aber dann doch irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Also
ja, sie nennen es jetzt Kreuzsensoren, Quadpixel war das Gerücht und
genau.
Kreuzsensoren nennen sie es jetzt aber, ohne genau. Es genau zu beschreiben.
Genau, 2 CF Express B Kartensteckplätze war richtig. Mhm. Was falsch war, dass es kein rein elektronischer Shutter ist, sondern es ist tatsächlich ein elektronischer Verschluss mit 40 Frames pro Sekunde und ein mechanischer mit 12.
Genau, ganz klassisch.
So wie das eigentlich viele gemacht haben. 6K RAW, 60 Bilder Videoaufnahme war richtig. Mhm. Preis hatten wir, glaube ich, spekuliert. $6,300.
Ja.
Weiß nicht, wie der deutsche Preis ist, aber
kommen wir wahrscheinlich gleich dazu. Ich glaube, ich habe einen Euro-Preis rausgesucht.
Ja. Verfügbarkeit ab August war nicht richtig. Sie soll erst ab November kommen.
Überraschend, ja.
Genau. Integrierte Bildstabilisierung war korrekt und WLAN und Bluetooth war korrekt. Ja, so viel zu unseren Stochereien. Also mehr recht richtig als falsch, aber
gar nicht schlecht eigentlich.
Ja, viel war aber auch natürlich relativ klar.
Ja, einen Tag vorher.
Wenn sie ein Flagship rausbringen wollen, dann sollte das doch auch diverse Features haben, ohne die du das gar nicht Flaggschiff nennen darfst.
Und genau das ist der Stein des Anstoßes da draußen in der Blogosphäre.
Ziemlich laut.
Und zwar wirklich, wirklich laut, denn Canon, also lass uns mal über Erwartungshaltung reden. Ja, das tun wir ja auch bei Fotoshootings ganz gerne. Canon hat hier allerhand im Vorfeld getan. Also seit Jahren warten wir drauf, dass die R1 kommt. Damals schon und dann kam die R3. Mhm. Und dann haben alle gesagt, oh, wenn jetzt schon die R3 das alles kann, was, also die lassen sich ja noch die Nummer 1 da frei. Und die 1D, das war immer wirklich ein Riesending und für die Profis und wer weiß, was alles kommt. Und dann wurde angekündigt, die Ankündigung wurde angekündigt, die Entwicklung wurde angekündigt. Dann wurde gesagt, jetzt kommt das Flagship und wir sind allen voraus und bla bla bla. Und jetzt zeigen sich viele Reviewer da sehr, sehr enttäuscht und sprechen von eigentlich ist es keine R1, eigentlich ist es eine R3 Mark II. Also und das ist das, was ich überall höre.
Ich habe mir das Video von Frohnose Photo angeguckt.
Das ist auch immer gut, ja.
Der hat ja kein gutes Haar in diese Kamera gelassen. Der war ziemlich pisst.
Ja, aber sehr, sagen wir mal, begründet und noch nett dabei.
Ja, natürlich. Also es war nicht nur ein blöder Rant. Er hat das schon alles schön begründet.
Alles aber, sehr begründet.
Aber so und richtig Flagship, nee, sagte
ich,
er.
Das wollte das, keins. Genau, und ich will das hier mal aufräumen, weil ich kann das schon nachvollziehen. Weil, wie gesagt, vor diesem Bohai, was gemacht wurde mit der Vorstellung, und es wurden dann ja auch Fotografinnen und Journalistinnen eingeladen für die Vorstellung, was wohl auch nicht so toll gelaufen ist. Aber sei es drum. Jetzt ist eine Kamera vorgestellt worden, die einige Besonderheiten liefert. Flagship muss immer irgendwelche Besonderheiten haben, eine neue Kamera sowieso. Wir reden hier von Autofokus-Kreuzsensoren auf dem Sensor. Das ist neu. Bisher ist es halt ein Dual-Pixel-Sensor, Autofokus-System. Und wenn die Kamera eben hoch oder quer ausgerichtet ist, dann kannst du mit entsprechend Linienmustern Schwierigkeiten haben mit dem Autofokus. Mir ist es noch nie so konkret aufgefallen, aber ich bin jetzt auch kein Sportfotograf. Jetzt ist es jedenfalls Kreuzsensor, so nennen sie das. Das heißt, egal wie du die Kamera ausrichtest, du hast, egal wie die Linien sind, immer einen sehr, sehr schnellen und sehr, sehr zuverlässigen Autofokus. Das ist erstmal einzigartig, das hat sonst keiner. Dann gibt es ein Autofokus Action Tracking, KI gesteuert, für drei Ballsportarten. Also da gibt es dann Fußball, Basketball und Volleyball war es, glaube ich. Also Sportart mit einem großen Ball. Und das ist ganz interessant, dass die Kamera dank eines zusätzlichen Prozessors, der drauf ist, der ist wahrscheinlich speziell mit Machine Learning versehen, da erkennt die Kamera, wer den Ball hat, beziehungsweise wer den Ball bekommen wird. Das heißt, bestimmte Spielzüge werden sogar analysiert.
Die können Spielzüge voraussehen.
Ja, also die können.
Da muss der Ball schon fast unterwegs sein, wahrscheinlich.
Ja, aber wenn jetzt einer zum Tritt ausholt oder solche Späße, dann haben die schon eine Ahnung, was da passiert, ganz offensichtlich. Also das scheint sehr, sehr gut zu sein, was man so ein bisschen hört.
Ich frage mich ja, also Entschuldigung, muss man ganz kurz dazwischen gehen.
Ja, ja.
Du willst also eigentlich sinnvollerweise den Menschen scharf stellen, der gerade den Ball hat oder ihn bekommt.
Da, wo die Action ist, genau.
Jetzt haben ja heute in den Ballsportarten, also zumindest beim Fußball, haben die Bälle ja irgendwie so Transponder drin. Ja. So wegen Abseitserkennung und solchen Geschichten. Und warum lässt sich das nicht da irgendwie andocken? Also stell dir vor, die Kamera wüsste immer exakt, wie viel Abstand der Ball hat.
Das haben aber nur die ganz großen Fußballveranstaltungen. Wenn du irgendwie zum kleinen Fußballclub gehst, dann hast du das
ja nicht. Das wäre mal innovativ. Die Technik, die da am Start ist, irgendwie zu nutzen.
Über das schnelle Wi-Fi auch auf das Stadionnetz zugreifen, wo die Kameras gerade in Echtzeiten KI-Tracking von allen Spielern machen.
Exakt.
Ja, das. Das ist dann der nächste Schritt.
Beim Komponieren hast du im Display dann gleich noch den Namen der Spieler eingeblendet. So oben drüber.
Wird gleich ins Foto getaggt.
Exakt. Ja. Das wird dann gleich in die Exifs reingepackt und dann.
Du solltest dich bei Canon bewerben. Du könntest einen ganz anderen Job haben.
Oh, ich hätte so viele gute Ideen. Canon, talk to me.
Ja.
Talk to him. @happyshooting.de. Canon, los.
He's the man.
Jetzt.
Man.
Mein Gott. Das wär so einfach.
Dann hat die Kamera ein Upscaling, ein KI-basiertes Upscaling der Bilder auf vierfache Auflösung. Wir sprechen hier von einer 24-Megapixel-Kamera. Wir kommen also auf 96 Megapixel.
Und das passiert in der Kamera?
In der Kamera, ein KI-Upscaling. Das gilt nur für JPEGs, nicht für RAWs. Das heißt, du musst dann, wenn du RAW fotografiert hast, erst ins JPEG wandeln, das JPEG dann hochziehen, dann hast du ein JPEG. Wir reden eben nicht vom Sensor-Shift oder sowas, sondern ein KI-basiertes Hochskalieren der JPEGs. Die Frage ist berechtigt, wer das braucht. Lassen wir mal so dahinstehen. Es ist da. Es ist erstmal eine Besonderheit, hat meines Wissens sonst niemand.
Gibt es da schon Tests von? Das sind doch bisher nur Vorserienmodelle.
Es sind nur Vorserienmodelle, ja. Das sind keine klaren Aussagen.
Also viel davon ist noch Ankündigung.
Na, es funktioniert schon, aber ich denke mal, dass da noch ein bisschen die Hand drüber gelegt wird, weil das alles Beta-Firmware war.
Okay.
Dann kannst du Fotos machen, während gleichzeitig Video aufgenommen wird. Und da dachte ich bei der Vorstellung, ich habe mir die Vorstellung angeguckt, da dachte ich, okay, wow, das ist natürlich cool, wenn du dann ein Video machst. Habe ich mir so vorgestellt, bei einer Reitsportveranstaltung oder sowas mache ich einen Videoclip von einem Reitparcours und kann zwischendurch trotzdem ein paar Fotos machen. Das wäre natürlich schon irgendwie, also nicht, dass ich jetzt die Zielgruppe für diese Kamera wäre, aber kann ich mir sehr praktisch vorstellen.
Also du kannst quasi, wenn das stimmt, quasi wie eine Kamera auf dem Stativ steht, schön Video filmt und dann halt noch Standbilder in voller Auflösung.
Und trotzdem ein paar Fotos machen. Aber jetzt kommt dann schon die Einschränkung.
Aber?
Du brauchst erstmal zwei Speicherkarten drin. Das ist erstmal okay. Also das Video landet auf der einen Karte, die Fotos auf der anderen Karte. Sei es drum. Dann klappt das aber nur, wenn du Videos bis Full HD machst. Nicht bei 4K oder 6K Video. Jetzt ist die Journalistinnen mit Full HD brauchst du den heutzutage nicht mehr so richtig zu kommen. Und
brauchst also den dickeren, oder du brauchst einen dickeren Prozessor.
Ja, ist halt nicht dabei. Also Full HD Video, dann kannst du nebenher Fotos machen. Fotos dann aber nur JPEG 17 Megapixel mit derselben Belichtungszeit, die du fürs Video eingestellt hast. Mit maximal 10 Bildern die Sekunde.
Ja, das klingt mir aber nach einer Reduktion, weil halt die
Performance das sonst nicht so, kann. Ne? Das, bei Peter Pixel, Name gerade vergessen, der Videomensch von den Reviewern.
Chris.
Der hat dann auch gesagt, nee, der Videomensch heißt, Chris ist der andere. Egal. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt schneller, wen ich gerade meine. Der hat auch gesagt, naja, ist ihm nicht so ganz klar, was das soll. Ist erstmal eine nette Funktion, aber er hat ja für Video bewusst eine längere Belichtungszeit, damit er eine weiche Bewegung hat, und für Fotos will er dann eine kurze Belichtungszeit. Und wenn er auf Full HD begrenzt ist, ist das Feature bei ihm sowieso direkt raus. Und wenn er Standbilder braucht, dann kann er auch 8K oder in diesem Fall eben 6K filmen oder eben mit einer anderen Kamera 8K machen mit einer kurzen Belichtungszeit und sich Standbilder dann in hoher Auflösung rausziehen. Also ist nichts. Es ist ein Feature, das haben wenig andere, falls überhaupt. Und zwar alles ohne Blackout, wenn du nebenher Fotos machst, aber mit Einschränkungen. Pre-Burst ist dabei, das heißt, wenn du den Auslöser nur halb antippst, beziehungsweise es gibt wohl noch ein paar andere Einstellmöglichkeiten, dann laufen 20 Aufnahmen immer mit, bevor du den Auslöser andrückst.
Aber nur elektronisch. Nicht, also da klappert
genau,
nicht der.
Der Pre-Burst ist elektronisch, Shutter. Ganz genau. Nettes Feature. Und ein Record-LED ist da so ein sogenanntes Tally-Light, also du kannst von vorne sehen, ob die Aufnahme läuft. Das ist also gerade bei den Journalistinnen ganz praktisch, dass die Person vor der Kamera eben auch sieht, ob die Aufnahme läuft oder ob man hinten versehentlich zweimal auf Record gedrückt hat, wie es mir selber so oft schon passiert ist. Da muss man den Take nicht nochmal machen. Also endlich ein Tally-Light. Also es gibt ein paar Besonderheiten. Nicht alle davon sind wirklich überzeugend. Aber dann gibt es halt die anderen Daten, die diese Kamera liefert, und die klingen verdammt nach einer Canon R3 oder gar schlechter. Da haben wir also eine Auflösung von 24 Megapixeln, wie die R3. Wir haben
ja, aber das sind Sensor. Die Sportkameras machen das halt mit der kleineren Auflösung, damit sie schneller sein können.
Ja, du hast den Stacked Sensor, hatte die R3 auch. Du hast 40 Bilder mit einem elektronischen Sensor pro Sekunde, volle Auflösung. Die R3 schaffte damals 30 Bilder die Sekunde. Das war 2021, als die vorgestellt wurde. Und es gab dann später, 2022, ein knappes Jahr später, gab es ein Firmware-Update, um 195 Bilder pro Sekunde RAW aufzunehmen, wenn du möchtest. Also bis 50 bis 195 Bilder, allerdings ohne Autofokus und ohne Belichtungsnachführung. Und auf 50 Aufnahmen begrenzt, aber immerhin. Also es ging auch schneller. Und man kann jetzt allerdings bei der R1 einstellen, wenn man den elektronischen Verschluss mit Serienbilder benutzt, wie viele Bilder, also welche Geschwindigkeit man haben will. Man ist also nicht festgelegt auf den Maximum-Speed, wie das bei der R6 und bei der R5 der Fall ist, sondern du kannst jetzt einstellen, willst du 40, 30, 20, 15 und so weiter. Was ich persönlich total praktisch finde, das hätte ich bei der R6 auch ganz gerne, dass ich elektronischen Sucher habe, Serienbilder mache, aber nicht mit 20 Bildern die Sekunde mir die Speicherkarte voll ballere, sondern dass ich das vielleicht auf 10 stellen könnte, geht aber nicht. Lustig fand ich hier, dass dann in den Blogs gemeckert wird, warum kann ich denn nicht 25 einstellen oder 24? Und ich sag so, ja, oder 23,5 oder was oder wie. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, das einzustellen und man kann es langsamer machen. Ist dann auch mal gut, oder? Das Display hat 2,1 Millionen Megapixel. Dies der R3 4 Millionen Megapixel. Also das Kamera-Display, das Klappschwenk-Display, ist bei der R3 höher aufgelöst als beim Flagship. Schwierig. Videofunktionen sind ähnlich wie bei der R3. 6K RAW bis 60p kann die R3 halt auch. Die Autofokus-Augensteuerung ist wie bei der R3. Sie soll überarbeitet worden sein. Sie soll, weiß ich nicht, besser, zuverlässiger, schneller, keine Ahnung, soll sie sein. Konnten die Reviewer noch nicht viel zu sagen, weil Beta-Firmware. Die Funktionalität gibt es aber schon. Und was jetzt noch übrig bleibt bei der R1 gegenüber der A3 ist halt der bessere Autofokus durch KI beim Sport, bei 3 Sportarten. Wie gut der Autofokus bei den anderen Dingen gegenüber der A3 verbessert wurde, ist schwer zu sagen. Der Sucher, der elektronische Sucher, ist besser. Statt 5 hat er 9 Millionen Punkte, also wirklich, wirklich hochauflösend. Und ich nehme an, dass es bei Canon auch fürs Live-Bild gilt und nicht wie bei einigen Sonys nur für die Bildwiedergabe, sondern eben auch fürs Live-Bild. Das JPEG-Upscaling, es ist ein großer HDMI-Anschluss drin, endlich, werden einige sagen. Und eben JPEG-Aufnahmen während HD-Video, was für die meisten wahrscheinlich völlig irrelevant ist. Und für ein Flagship hätten sich jetzt einige, also für eine R1, hätten einige nach 3+ Jahren ein bisschen mehr erwartet. Also es kam zum Beispiel, was nicht kam, es kam kein Global Shutter. Da hatten einige drauf gehofft, ähnlich wie bei Sony, dass ein Global Shutter kommt. Es sind keine 200 Bilder die Sekunde gekommen oder so etwas. Es ist keine höhere Auflösung mit 30 oder 36 Megapixeln oder sowas gekommen. Immer, wie gesagt, es gibt ja schon eine R3, die sehr auf Sport ausgelegt war. Und die Kamera kostet 7.500 €. So ist sie angekündigt in Deutschland. Und das alles klingt halt einfach verdammt nach 3 Jahren nach einer soliden Weiterentwicklung von der Canon R3. Also da kann ich den Leuten schon zustimmen. Der Punkt ist jetzt, dass die R1 oder dass das alles macht die R1 ja nicht zu einer schlechten Kamera. Es ist ja immer noch eine verdammt gute Kamera. Sie hat halt nur das Problem, dass sie jetzt R1 und nicht R3 Mark II heißt und dass damit ganz andere Erwartungen geknüpft sind an Canon. Vor allem nach dem Bohai, was sie im Vorfeld gemacht haben.
Ich glaube ja, das Ding, woran die sich das Genick brechen bei der Kamera, welche Sportarten unterstützt die noch?
Fußball, Basketball und ich glaube Volleyball.
Fußball, Basketball, Volleyball.
Jetzt.
Also ja, große Bälle. Natürlich, natürlich. Aber was ist mit, ich meine, die haben ja alles, was modern ist, haben die weggelassen. Die Kamera kann dann kein Parcours, die kann kein BMX, die kann kein Snowboarding, kein Basejumping, kein...
Naja, das kann das Autofokus-System ohnehin.
Paragliding, natürlich, aber die KI ist nicht drauf optimiert.
Nein, natürlich.
Und ja, das geht nicht. Da werden alle jungen Menschen, die gerne so moderne Action-Sport-Geschichten machen, werden sagen, nö, ist doof. Kein Eishockey. Bernd beschwert sich zu Recht, dass da kein Eishockey steht. Also die haben wirklich sehr gezielt
Die müssen einfach einen größeren Puck benutzen, dann wird das funktionieren.
Ja, während du das erzählt hast, ist ja auch im Slack die Diskussion losgegangen, was denn mit den die Ballgrößen, welche Sportarten mit möglichst kleinen Bällen. Dann haben sie sich überlegt, ob jetzt Kugeln auch Bälle sind. Also zum Beispiel eine Bowlingkugel ist natürlich eine Kugel und nicht unbedingt ein Ball. Was definiert einen Ball? Die Elastizität. Dann ist aber die Frage, wenn du dir mal die Slow-Mo-Guys anguckst, dann können auch sehr harte Sachen sehr elastisch sein.
Ja, natürlich.
Also das ist schon. Und wenn du dann noch Englisch nimmst, dann ist Ball ist halt für Kugel und für Ball. Und ja. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema und Canon hat sich da irgendwie 3 Sportarten rausgesucht und hat
auch den anderen. Im englischsprachigen Pornogewerbe sind Balls ja durchaus so halt zu sehen und können unterschiedliche Größen annehmen.
Also kannst du im Deutschen dann in den Kochkanälen machen, da werden
auf jeden gegrillt, Fall.
Ne?
Also absolut. Es ist schwierig. Also ich glaube, Canon hat sich hier tatsächlich ein Ei, möchte ich es mal sagen, gelegt. Das ist selbstverschuldet. Canon, das habt ihr euch eingebrockt. Mit der Ankündigung, das Gehäuse der R1 ist natürlich auch noch etwas unterschiedlich zur R3. Es ist ein bisschen größer. ist anders strukturiert und so weiter und so fort. Aber ich kann es verstehen, wenn die Leute sagen, das soll jetzt das Flagship sein.
Schwierig. Und was machen die mit den amerikanischen Sportarten? Und dann, Jochen sagte gerade, er kennt einen Fehler in der Matrix, weil kugelförmig, sagt Wikipedia, aber das mit Ball und so, aber was ist mit den Footballs? Das sind ja so eiförmig.
Ja, ja, die Footballs. Aber das hat mich zum Beispiel auch gewundert, Canon, dass die Sportart gefehlt hat.
Und Canon möchte ja auch in den USA ihre Kameras verkaufen.
Natürlich.
Und denen ist wahrscheinlich unser Soccer ziemlich wurscht erstmal. Den ist American Football und ja, solche Sachen ist denen wichtiger.
Ist auch in Deutschland immer populärer. Gibt es viele Fotografen, die da drauf spezialisiert sind.
Mhm. Ich weiß. Es ist schwierig.
Das ist wirklich schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, die R1 ist eine fantastische Kamera, aber sie muss sich halt erstens dem Vergleich mit dem Mitbewerb stellen. Wir reden hier über eine Z9, wir reden über die A1 oder die A9 Mark III. Und da sind sehr, sehr faszinierende Kameras, also in Sachen Geschwindigkeit, Auflösung oder wenn schon gleiche Auflösung wie die R1, dann mit Global Shutter bei der Sony. Da wird also rein auf der Feature-Liste erstmal einiges geboten. Wir wissen jetzt aber alle, dass eine Feature-Liste alleine keine Fotos macht. Ne? Also am Ende muss man eine Kamera auch bedienen und anfassen können und wollen und mit der Bedienung klarkommen. Und da finde ich, für mich ganz persönlich hat Canon da immer ganz guten Weg gefunden. Auch hier bei dem Body haben sie einige Erweiterungen gemacht. Also hinten, wenn du Daumen-Autofokus machst, die Taste, die ist jetzt auch zweistufig. Also könntest du auch halbe Stufe machen für Belichtung oder für Fokus, wenn du das willst, oder eine andere Funktionalität auf halb durchdrücken legen, etc. Also sie haben das ganze Konzept ein bisschen verfeinert. Alles fein, alles schön. Aber nicht nur ihrem Mitbewerb müssen sie sich stellen und müssen sich sagen, für den Preis, da kriege ich günstigere Kamera im Mitbewerb, die mehr bieten, auf dem Papier zumindest. Sie müssen sich dem Mitbewerb im eigenen Haus in Form ihrer R3 stellen. Und das, ach, legt euch mal die beiden nebeneinander. Also es gibt so Seiten, ich habe hier einen Link mal reingestellt im Vergleich mit der R3. Guckt euch das mal an und dann, ja.
Es ist auch interessant, dass natürlich sich jetzt die ganzen diversen Medien halt dann sehr auf das Thema Canon stürzen, nach der R1. Hier ist zum Beispiel gerade ein Artikel, wollte ich nochmal nebenher noch sagen, die so ein bisschen gucken, in welchen Verkaufssegmenten, in welchen Kamerasegmenten denn wer gerade so die Führerschaft hat. Und da ist halt Sony bei den Mirrorless-Kameras ganz vorne und Canon bei den DSLRs.
Noch die Spiegel.
Das ist halt ein Segment, was weniger wird.
Das sagen wir mal so.
Ja, ja. Das heißt, du kannst Marktführer sein in einem Bereich, der gerade auf dem Weg nach draußen ist. Das ist schwierig.
Ja.
Tja, und da aber traditionell,
mehr erwartet.
Traditionell sind die halt auch nicht ganz so schnell.
Jetzt kommt natürlich die große Überraschung, denn als die R1 vorgestellt wurde, wurde auch die R5 Mark II vorgestellt. Und das ging natürlich schon durch die Gerüchteküche, war aber nicht offiziell. Also auch die Leute, die eingeladen waren auf das Canon-Event, was wie gesagt auch nicht so toll gelaufen ist. Schaut mal bei Peter Pixel im YouTube-Kanal, da wird das mal so ein bisschen behind the scenes erklärt, wie das gelaufen ist. Das war alles ein bisschen anstrengend für die Leute, mit de facto knapp 2 Stunden Zeit, um 2 Kameras zu reviewen, unter extremsten Bedingungen. Etwas schwierig. Ja, und dann kam die Canon R5 Mark II und tatsächlich haben einige gemeint, das ist eigentlich die eigentliche geile Kamera. Das ist mehr das Flagship, als es die R1 ist. Und auch das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Und jetzt müssen wir uns aber bei der Vorstellung dieser Kamera auch im Hinterkopf behalten, dass die ursprüngliche R5 inzwischen vor 4 Jahren vorgestellt wurde. 4 fucking Jahre. Das ist im Juli 2020 gewesen. Da ist die R5 vorgestellt worden. Das heißt, wenn eine Nachfolgekamera vorgestellt wird, wie jetzt die R1 ja von vielen als R3 Mark II, nicht wahr? Also wenn eine Nachfolgekamera vorgestellt wird, dann können wir ja natürlich erwarten, das Rad der Zeit hat sich weitergedreht, dass die Chip-Entwicklung weitergegangen ist, dass die Performance besser geworden ist, dass die Sensoren besser geworden sind und. Und so ist halt die R5 Mark II vorgestellt worden als wirklich ganz ordentliche Weiterentwicklung. Und es ist wenn man sich das jetzt anschaut von der Feature-Liste her, im Grunde genommen so, als hättest du die R5 genommen und in so einen großen Mixer reingeschmissen, dann die R3 dazu und die R1, die gerade gekommen ist, auch noch oben drauf. Dann einmal so Will It Blend, einmal alles durchmischen, ab in die Form gießen, in den Gefrierschrank rausholen und dann hast du die R5 Mark II. Und damit hast du zum Beispiel auch mehr Megapixel, weil du ja ursprünglich schon die R5 reingeschmissen hast. Also, super. Das Gehäuse wurde erstmal verändert. Der Ein-Ausschalter und der Lockschalter ist nach rechts oben gewandert, also so wie bei der R6 Mark II auch. Also alle Mark IIs haben den Schalter jetzt oben rechts, alle Mark I oben links. Und oben links ist jetzt wie auch bei der R6 Mark II der Umschalter zwischen Foto und Video, muss man sich also umgewöhnen. 45 Megapixel hat sie, wie die Vorgängerin auch. Jetzt aber stacked. Jetzt ist also ein Stacked-Sensor, damit ist der Rolling-Shutter wohl deutlich reduziert. Also das Auslesen des Sensors geht deutlich schneller. Wie bei der R1 übrigens auch, da geht es nochmal ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, kein Global-Shutter. Der IBIS 5 Achsen soll verbessert worden sein. Also so ein bisschen das Wobbeln an den Rändern soll wohl reduziert bis weg sein. Also da hat man wohl offenbar irgendwas an den Algorithmen verbessert. Und jetzt kommt's, der Autofokus. Das Sporttracking von Fußball, Basketball, Volleyball, wie bei der R1, ist auch in der R5 zu finden. Also auch mit dieser Kamera kannst du Sportfotos machen. Aber
kein Eishockey. Nein, du kannst keine Eishockey-Fotos machen.
Für Eishockey nicht.
Steht da nicht.
Für Eishockey musst du eine Superzoom nehmen.
Da brauchst du was anderes.
Ja, ja. Dann hast du einen Lowlight-Autofokus-Möglichkeiten bis -6,5 Lichtwerte. Das ist nicht beeindruckend, aber es ist ein halber Lichtwert mehr als vorher. Bei der R1 ist es nochmal eine Blendenstufe weniger. Andere Mitbewerber können noch weiter runter. Jetzt kommt aber noch was. Der Autofokus mit Augenkontrolle, wie er also in der R3 zu finden ist und auch in der verbesserten Form womöglich in der R1 gelandet ist, ist er jetzt auch in der R5 Mark II zu finden. Also auch hier kannst du Fokus und Tracking mit den Augen machen. Wow. Du hast 12 Bilder mit mechanischem Verschluss, wie die R3 und die R1 auch. Und du hast 30 Bilder die Sekunde mit dem elektronischen. Beim Vorgänger waren es 12 und 20. Also sie ist halt schneller geworden. Und ja, sie ist nicht so schnell wie die R1. Die macht nochmal 10 Bilder mehr. Aber wir haben ja hier auch 45 Megapixel und nicht nur 24. Dann kannst du hier Video machen, 8K bis 60p. Vorher 8K bis 30p, also auch hier einfach schneller geworden. Und genau wie die Canon R1 gibt es jetzt hier das C-Log 2 Format. Das freut wohl tatsächlich viele Videofilmer und Filmerinnen. Ich arbeite damit jetzt nicht wirklich. Ich kann nur sagen, alle sind begeistert von C-Log 2, weil man da mit den höchsten Dynamikumfang, also es ist, man kriegt ein sehr flaues Bild, aber man kann eben den höchsten Dynamikumfang damit speichern. Und das sei wohl sehr, sehr gut geeignet fürs Color Grading. War bisher den speziellen Videokameras vorbehalten. Canon hat immer gesagt, ja, die Sensoren sind nicht gut genug dafür, bla bla. Jetzt ist es hier drin, wie bei der R1 eben auch. Ein Tally-Light vorne, dass man sieht, wann eine Aufnahme läuft, hat die R5 Mark II auch. Also eine ganze Menge, was die R1 gekriegt hat und die R3 schon hatte, ist jetzt in der R5 Mark II mit 45 Megapixeln.
Warum will man da noch eine R1 haben?
Das fragt man sich. Es gibt einen neuen Akkutyp, da muss man ein bisschen drauf achten. Der ist kompatibel, es ist ein LPE6, aber diesmal mit einem P am Ende und kein N oder NH.
Und der hat dann halt noch mal mehr Kapazität wahrscheinlich.
Ja, der hat ein bisschen mehr Kapazität und er kann, glaube ich, schneller Strom abgeben. Das brauchst du, wenn du halt dieses Pre-Burst zum Beispiel machen willst. Oder wenn du, ich glaube, bei 8K-Video oder solche Geschichten, also wenn du richtig Leistung brauchst, dann brauchst du jetzt diesen E6P-Akku. Für alle normalen Fotogeschichten soll dann auch der 6NH oder der 6N genügen. Also man kann seine alten Akkus weiter benutzen, aber bestimmte Funktionalitäten stehen vielleicht nicht zur Verfügung. Wird man bestimmt bald in den Blogs genau sehen können, welche nicht. Ja, also, was haben wir zusammenfassend an Besonderheiten in der R5 Mark II? Wir haben den BSI-Stacked-Sensor, also Rolling Shutter, minimiert. Wir haben die Augenkontrolle, wie die R1 und R3. Wir haben den Sport-Action-Modus für die drei Ballsportarten, wie die R1. Wir haben ein kamerainternes KI-basiertes Upscaling der Bilder ums Vierfache. Da kommen wir auf 180 Megapixel, wenn man es braucht. Es ist halt nur JPEG. Wir können in dieser Kamera bis zu 10 Gesichter registrieren. Das konnte Panasonic schon lange Zeit. Aber du kannst quasi die Gesichter registrieren. Wenn du jetzt irgendeine Persönlichkeit hast, irgendeinen besonderen Fußballspieler oder wenn du bei einem Hochzeitsshooting halt Bräutigam und Braut registrierst, dann wird das Autofokussystem diese Gesichter bevorzugt in den Mengen finden und dann dorthin fokussieren und sich weniger von den anderen ablenken lassen. Das kann man jetzt hier machen. Den Pre-Shoot Burst, der ist jetzt verfügbar. WLAN 6E ist da drin, also schnelles WLAN, wie bei der R1 auch. Sie hat Lüftungsschlitze. Es wird einen optionalen Lüftergriff tatsächlich geben, einen Porträtgriff mit Lüfter, damit du halt lange hochauflösende Videos drehen kannst ohne Zeitlimit.
Da wird also sie halt hat keinen integrierten Lüfter, nein, sondern der kommt dann, wird dann extern angedockt an, ja, diese Schlitze, ja, und, ja, pustet dann Luft da durch oder, genau, zieht die da durch.
Ich denke, dass sie irgendeine Heatpipe gemacht haben, die an die Rückwand geführt wird. Da sind nämlich dann links und unten sind Schlitze im Gehäuse, wo wahrscheinlich die Luft so schon zirkulieren kann. Das wird aber abgedichtet sein dahinter. Und mit dem Lüfter wird dann wirklich Luft durchgepustet oder durchgesaugt. Du kannst wie bei der R1 auch Fotos während der Videoaufnahme machen, mit den gleichen Einschränkungen, nur bei Full HD, nur JPEG, in einer reduzierten Auflösung, nämlich in einer 8K-Auflösung mit 7,5 Bilder die Sekunde. Und wahrscheinlich genau wie bei der R1 auch auf getrennte Speicherkarten. Interessant, wie bei der R1 auch, das wird wieder viele freuen, wenn du mit dem elektronischen Verschluss arbeitest und Fotos machst, hast du jetzt 14-Bit RAW, nicht 12-Bit. Das heißt, du hast die hohe Geschwindigkeit mit voller Bittiefe und damit eben mit dem vollen Dynamikumfang, kann bei der Nachbearbeitung einen Unterschied machen. In Extremfällen natürlich.
Aber wirklich nur in Extremfällen, ja.
Genau. Dann gibt es 3 Batteriegriffe optional, eben diesen besagten Lüftergriff. Dann gibt es den klassischen Akku- und Porträtgriff, also mit Porträt-Buttons für Hochformat. Und es gibt einen speziellen Netzwerkbatteriegriff. Also wenn man halt eine große Netzwerkbuchse braucht, die ist bei der R1 eben drin, weil da ist das große Gehäuse ja dran. Aber wenn du eine Netzwerkbuchse, eine Ethernetbuchse brauchst, dann kannst du die da direkt anschließen. Also, die R5 Mark II kann viele Tricks, wenn nicht alle Tricks der R1 und R3, bei einer höheren Auflösung im Foto- und Videobereich, ist kaum langsamer dabei, hat das kompaktere Gehäuse mit weniger Gewicht für weniger Geld. Sie hat nicht die Kreuzsensoren und der Sucher hat nur 5 statt 9 Millionen Megapixeln, also vergleichbar eben mit der R3 und nicht mit der R1. Ist jetzt vorbestellbar, ab August 24 soll sie geliefert werden für 4.800 €, ist also ein bisschen teurer als die Vorgängerkamera.
Und, wie viel war das?
4.800. Und ist damit tatsächlich das heimliche Flagship bei vielen. Das war eigentlich die eigentliche Sensation. Das ist eine sehr, sehr solide Weiterentwicklung. Und verdeutlicht einmal mehr, dass das andere vielleicht wirklich nur eine R3 Mark II hätte sein sollen. Und es hätte weniger Frust gegeben. Außer, oh, wann kommt denn jetzt die R1?
Tja. Ich will,
so ist das.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da in den entsprechenden Produktmeetings, wo das alles entschieden wurde und so, dass da wahrscheinlich halt auch diverse Kompromisse gemacht werden mussten aus technischen oder sonstigen Gründen. Weißt du nicht?
Man weiß es nicht.
Tja.
Es ist tatsächlich etwas komisch gelaufen alles. Wie gesagt, schaut mal auf YouTube. Peter Pixel hat so ein etwas über eine Stunde Podcast-Video rausgebracht, wo sie nochmal drüber reden, behind the scenes, was dieses Canon-Event betrifft. Und das ist nicht einfach nur Gebäsche oder sowas, sondern das sind wirklich einfach mal ein paar Behind-the-Scenes-Informationen, wie das tatsächlich so abgelaufen ist. Finde ich erstmal so ganz interessant. Und erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Frust bei den Leuten. Weil wenn du dann statt einer plötzlich 2 Kameras reviewen sollst, in quasi keiner Zeit an nur einer hässlichen Location mit keinen besonderen Motiven. Es ist einfach, es wird nicht der Kamera gerecht, sagte er, es wird nicht den Journalistinnen gerecht und es wird eben auch nicht den Fotografinnen gerecht, denen diese Informationen dann zuteil werden sollen. Es ist alles ein bisschen schräg gelaufen und mich würde mal interessieren, was da bei Canon schräg gelaufen ist. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch irgendwas in der Entwicklung einfach quergeschlagen hat. Und dann musste man schnell irgendeine Notlösung machen.
Und vielleicht geht es denen halt auch so wie anderen, dass sie gerade keine guten Leute kriegen und das halt deshalb irgendwie länger gedauert hat. Oder?
Das kann sein.
Oder, du weißt es nicht. Und wenn dein Markt gerade kleiner wird und schrumpft und du von anderen irgendwie überholt wirst, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass einfach da jetzt auch nicht mehr alle, die dort arbeiten, die vor 5 Jahren noch dort gearbeitet haben.
Ja, das ist leider so. Sind auch Leute entlassen worden, unter anderem der Guru, was die Technik angeht. Wir hatten ja auch mal ein Video von ihm verlinkt. Gerade den Namen vergessen, irgendwas mit W.
Also kannst du nur hoffen, dass das Kanon jetzt nicht ausblutet, weil ihnen die guten Leute weggehen, aber
ja, ich will's
ausgeschlossen ist sowas nicht und dann muss man sich halt mal ein paar Jahre mit irgendwie was über Wasser halten.
Ja, grundsätzlich muss ich da ja das nachschieben. Das ist nur
Spekulation, ne?
Es ist über all die Jahre immer so, mal hat der eine Hersteller die Nase voll, ja, dann wieder der andere und es ist bei Canon dieser Sonderfall, die bauen tatsächlich als, ich glaube, die letzten, ihre eigenen Sensoren. Also die Kamerasensoren macht Canon selber, eigene Entwicklungsabteilung. Das sind keine Sony-Sensoren, wie sie eben in der Leica, in der Nikon und natürlich in der Sony zu finden sind. Jetzt werden halt irgendwelche Stimmen laut, die sagen, ja, vielleicht sollte Canon das dann aufgeben, wenn das nicht mehr kostendeckend ist und wenn sie da der Entwicklung so hinterherhinken, sollen sich Sony-Sensoren kaufen. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, denn da ein bisschen einen Mitbewerb zu haben und verschiedene Leute in verschiedenen Entwicklungsabteilungen vielleicht auch mal mit verschiedenen Ideen an so eine Entwicklung ranzugehen, das kann schon was Gutes sein. Und wenn Canon jetzt mal ein paar Jahre hinterherhinkt, dann kann das durchaus sein, dass die plötzlich mit irgendeinem Sensor aus der Tasche kommen, wo sie sagen, jetzt seht ihr aber alle blass aus. Will ich nicht ausschließen. Für mich ganz persönlich ist es halt immer dieses, wie sagt man im Formel 1 so schön, das Gesamtpaket zählt. Es ist halt, ich habe Nikons angefasst und bin damit losgezogen. Ich habe Sonys angefasst und bin damit losgezogen. Ich hatte Olympus und Panasonic in der Hand. Fuji hatte ich noch nicht länger in der Hand. Da hätte ich noch mal Bock dazu. Und bei mir ist es immer so, wenn ich eine Canon anfasse, das ist so ein bisschen nach Hause kommen. Olympus war schon ganz fein, aber immer ein bisschen kantiger und immer ein bisschen.
Du hast halt auch viele Jahre dich dran gewöhnt.
Natürlich.
Ne? Das, was man und
das
kennt,
geht anderen ja genauso.
Das geht anderen ja genauso. Naja, und du hast natürlich auch nicht jetzt eine sofortige Abwanderung, nur weil eine Mark 1, wenn eine R1 irgendwie nicht das erfüllt, was man gehofft hatte, weil der Wechselwiderstand ist ja riesig. Weil du hast ja in ein Ökosystem investiert mit Objektiven, mit allem Möglichen. Das geht nicht so. Marco hat noch was geschrieben. Er schreibt, dass er seinen 5D-Panzer mag, weil er sich nie Gedanken über Regen und Schnee machen muss. Die Lüftungsschlitze klingen da empfindlicher.
Ja.
Da würde ich sagen, nee, glaube ich das nicht, dass das empfindlicher ist, weil letztendlich sind diese Lüftungsschlitze, wenn die Menschen einigermaßen schlau sind, und davon gehe ich jetzt mal aus, sind die natürlich nicht in den Innenraum der Kamera geführt, sondern sind einfach, da kannst du quasi Wasser wahrscheinlich
reinkippen,
das läuft einfach unten wieder raus und dann du hast innen diese Rückwand, an der dann diese Heatpipes irgendwie anliegen.
Genau.
Das wird mit Sicherheit kein Eindringsort für Staub und Dreck sein, oder wenn, dann kann man es wahrscheinlich vermutlich einfach rausspülen.
Ja, oder rauspusten. Also da gehen wir alle von aus, also alle Reviewer, die ich da gesehen habe, gehen davon aus, keiner hat sie jetzt auseinandergebaut, waren wie gesagt ja nur Vorführmodelle, aber da gehen alle von aus und wie gesagt, ich gehe ganz fest davon aus, dass einfach hinten vom Sensor, der ist ja schon nah an der Rückwand, dass da einfach eine Heatpipe an die Rückwand geführt wurde, da wird es dann halt sehr warm, damit das nicht direkt ans Display kommt und du dann nicht direkt anfasst, wird ein kleiner Abstand sein mit ein bisschen Luft dahinter und entweder hast du halt die die Zugwirkung sowieso, weil das eben dahinter ein schmaler Bereich ist, wo halt Luft zirkulieren kann, dann wird das für die meisten von uns schon völlig ausreichen. Und die Pros, die da wirklich dann ihr 8K60 irgendwie für viele, viele Minuten oder immer wieder in heißen Umgebungen filmen müssen, die machen sich halt diesen Lüftergriff unten drunter und lassen da richtig Luft durchpusten und dann ist alles gut.
Und zu den Sensoren hat David noch was, was viele auch festgestellt haben. Der Sensor von der 5D Mark III, der war nicht so ganz super, aber danach so ab der Mark IV und auch mit der R5 war das schon ein Riesenschwung nach vorne. Also da hat Canon richtig zugelegt, was die Sensorqualität anging.
Ja. Also ich denke
deshalb habe ich so ein knackig tolles Videobild, weil das ist eine 5D Mark IV. Perfekt.
Nee, und jetzt haben sie halt den Stacked-Sensor, der halt deutlich schneller ist. Es ist halt nicht der Global Shutter. Und es gibt andere Stacked-Sensoren, die dann eben noch schneller sind. Ja, natürlich. Aber weißt du, das ist dann der Punkt, wo ich dann auch sage, ja, aber am Ende machen dann auch die technischen Daten nicht die Fotos. Und die Leute haben mit einer Spiegelreflex früher richtig geile Sportfotos von den Olympischen Spielen gemacht. Und das werden sie mit diesen Kameras auch tun. Und ich glaube, wenn du mit Sportjournalismus dein Geld verdienst, dann nimmst du halt die Kamera, die jetzt verfügbar ist, und dann machst du halt Fotos damit. Ich glaube nicht, dass irgendjemand losgeht und sagt, nee, ich nehme jetzt aber die Sony, weil die 10 Bilder mehr die Sekunde macht oder weil die einen Stacked-Sensor hat. Das glaube ich einfach nicht.
Muscle Memory, du hast halt, ich sage das immer wieder, wichtiger ist, dass du die Kamera gut kennst, dass du nicht irgendwie suchen musst nach Dingen, weil wenn es schnell gehen muss, dann muss das sitzen.
Ja, und dass du den Service vor Ort hast und dass deine Kamera gewartet wird und.
Und das mag jetzt langweilig sein für manche, weil die nicht komplett neu aussehen und irgendwie Feature gepackt sind bis oben hin, aber das ist wie bei einer Textverarbeitung. Du brauchst halt von den 350 Funktionen in Word, brauchst du halt 5.
Ja.
Und gut ist es. Und so ist es in der Fotografie genauso. Die Kamera mag dir alles Mögliche geben, was auch in Einzelfällen sinnvoll sein mag. Aber für unsere Alltagsfotografie, die nicht super hoch spezialisiert ist, und selbst wenn sie spezialisiert ist, kannst du wahrscheinlich viel davon damit abdecken. Ja. Also.
Es ist, wie gesagt, einfach nur die Erwartungshaltung, die Canon hier, glaube ich, einfach versemmelt hat. Das muss man einfach so klar aussprechen. Das
ist Erwartungsmanagement.
Wirklich selber schuld, ganz klar. Und es ist faszinierend, das von außen zu beobachten, wenn es einem so egal sein kann. Ich mag Canon wirklich gerne. Wie gesagt, ich fotografiere damit sehr, sehr gerne. Und es könnte mir egaler nicht sein, ob die jetzt ein Feature hat oder nicht. Davon ist für mich die Marke jetzt nicht besser oder schlechter geworden. Aber es ist faszinierend. Tja. Weißt du, was ich auch faszinierend finde?
Was denn?
Der Uwe. Den habe ich letztes Mal leider vergessen, Uwe. Ist auch schon beantwortet, die Frage. Der hat mir eine Frage gestellt im Slack und hat ein Foto dazu gepostet. Er sagt, er hat einen Sensorfleck. Und sagt, er hat mit dem Martin Sensor Reinigungsset M6361, ist ganz neu, ihn einfach nicht wegbekommen. Also so mit Lupe auf den Sensor geguckt, dann sieht er den Fleck nicht und dann hat er schon von JJC eine Universallupe mit eingebauter LED genommen und vor lauter Reflexen sieht man dann schon nichts mehr.
Ich habe einmal beim Fensterputzen 5 Minuten an einem Fleck rumgewischt, der nicht wegging und der war dann auf der anderen Seite. Das geht beim Sensor jetzt nicht.
Am Fenster dann?
Ja, ja.
Ja,
ist aber außen.
So.
Und ich habe, okay, kurze Sensorfleck-Geschichte.
Mhm.
Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich habe einen Sensorfleck und den habe ich identifiziert, wie man das halt so macht. Also Objektiv drauf, kleine Blende, Richtung Himmel, abgedrückt, unscharf gestellt, dass es nicht irgendwelche Wolken gibt, die da stören und so. Und da war dann Fleck und dann habe ich geputzt und dann war der nicht weg. Und dann habe ich wieder das Objektiv drauf gemacht, habe nochmal ein Bild gemacht vom Himmel und da war der woanders. Und so ist der 3-mal gewandert, dieser Fleck. Mhm. Aber nicht, weil ich ihn beim Putzen durch die Gegend geschoben habe, sondern weil ich durch ein Fenster fotografiert habe, was halt einen Fleck hatte.
Natürlich.
Und dann musste ich rausgehen und dann war plötzlich der Fleck auch weg.
Fantastisch.
Und also, ich sag ja,
wir haben
keine künstliche Intelligenz, sondern echte Dummheit.
Wir haben alle unsere Sensorreinigungsgeschichten.
Aha, so, was hat jetzt Uwe da?
So,
er hat einen Fleck, den er nicht wegbekommen.
Und Uwe sagt, Mensch, bei Blende 22 mit 35 mm, da müsste man noch mit der Lupe was sehen können. Dann zeigt er halt ein Foto, wo eben am Himmel ein dunkler Fleck ist. Wo ich jetzt auch sagen würde, ja, ne, bewölkter Himmel,
aus.
So oben rechts, so ein leicht unscharfer Rand an dem Fleck, aber ein eindeutig homogen dunkler Fleck. Also würde ich sagen, ganz typisch, Staub oder Polle liegt da irgendwo drauf. Aber was war die Lösung? Die Lösung war, es war Schmutz am Objektiv und zwar auf der rückseitigen Linse, die ja inzwischen bei den Spiegellosen immer näher an den Sensor rückt, nicht wahr?
Ah, weil du siehst da Sachen, die nicht nah genug am Sensor sind, siehst du normalerweise, sei das jetzt ein Insekt im Objektiv oder ein Fleck vorne auf dem Glas, aber wenn das hinten sehr nah am Sensor
die hintere
ist dann,
Linse.
Pfui.
Da war Schmutz drauf. Und jetzt kommt das Witzige. Also Miriam, vielen Dank, weil du hattest als Erste den Hinweis, ist das vielleicht auf der Rückseite vom Objektiv. Und das Witzige war, er hat das mit dem RF35 Makro gemacht. Und dann sagt er erst ganz selbstverständlich, nee, am Objektiv liegt das nicht. Ich habe es mit einem anderen Objektiv ausprobiert, ist der gleiche Fleck. Und er hat es mich mit einem 100er Makro auch ausprobiert.
Aber wie
geht
das denn?
Und jetzt hat er sich dann das 35er Makro angeguckt mit der Lupe und nochmal ganz genau hingeguckt und siehe da, und dann auch ordentlich sauber gewischt die hintere Linse, da ist der Fleck weg. Und dann hat er sich das 100er Makro angeguckt und das hat an einer verdammt ähnlichen Stelle auch diesen Dreckfleck. Das heißt, blöderweise mit beiden Objektiven auf der rückseitigen Linse einen Fleck an einer ähnlichen Stelle. Immer, wie viel Pech muss man denn verdammt nochmal haben bei der Fehlersuche? Ich musste wirklich schmunzeln, Uwe. Es hätte mir nicht besser passieren können an dieser Stelle.
Das ist super.
Herrlich. So super. Behalt dir diese Geschichte. Die so kannst super. Du noch deinen Kindeskindern erzählen.
Das ist so klasse.
Das fand ich so stark. Und ich wollte es hier unbedingt mal mit ausgesprochen haben, weil Leute, wenn ihr solche Sensorflecken sucht, Chris hat es gerade beschrieben, einfach mal deutlich abblenden, unscharf stellen und auf eine homogene Wand oder in den Himmel fotografieren. Dann kann man ins Bild reinzoomen und ein bisschen gucken, ob da Flecken sind, die einen stören. Wenn sie sehr, sehr deutlich sind, dann kann das eben auch sein, dass man es offenblendig sieht als Abdunklung. Aber beim Reinigen habt auch mal einen Blick auf die rückseitige Linse vom Objektiv. Das war mir zum Beispiel gar nicht so eingängig, weil von meinen Spiegelreflexen kannte ich das Problem so überhaupt nicht. Und bei den Spiegellosen scheint das tatsächlich. Da ist ja auch mehr
Platz hinten.
Ja, ja. Und bei den Spiegellosen scheint das tatsächlich ein deutlicheres Problem sein, so mit geraden Strahlengängen und näher am Sensor, was weiß ich, was das alles ursächlich ist. Ich werde das im Hinterkopf behalten, Uwe. Also danke für den Thread hier bei uns im Slack. Und naja, wenn du das ist natürlich, wenn du das an zwei Objektiven hast und das Ausschlussverfahren, das vermeintliche, dann die Fehlerquelle nicht aufzeigt.
Wenn du natürlich an dieser Stelle auch den Test mit der kleinen Blende machst, dann kann das halt passieren. Ja,
so ist das.
Doof das. Sehr doof das. Aber gut, das ist.
David sagt noch, ein Fingerabdruck auf der Rückseite macht auch matschige Bilder. Ja, ich hatte das tatsächlich noch nicht. Also ich habe auch oft die Objektive tatsächlich ohne rückseitigen Deckel einfach in die Fototasche gestellt. Ich hatte halt bisher noch nie ein Problem. Aber glaub mal, wenn ich irgendwo mal einen Fleck sehe, ich werde da jetzt genau ein Auge auch mal auf die Objektive haben. Das ist klasse.
Seltsam.
Klasse.
So, bevor wir gleich zur Gewinnerbildermittlung kommen,
ja,
für die Ballaufgabe, noch kurz in eigener Sache das nochmal der Hinweis, weil am Anfang danach gefragt wurde. In der Viewfinder Villa findet Ende September, nämlich am 28. und 29. diesen Jahres, wieder ein Großformat-Workshop statt. Also hier vor den Toren von Hannover, in unserem Domizil hier, das wird eine kleine Gruppe, also 5 Teilnehmer maximal, Teilnehmerinnen natürlich auch sehr gerne. Und da lernt ihr alles über die Großformatfotografie mit einer 4x5 Zoll Fachkamera. Mhm. Und dazu gehört natürlich, wie funktioniert überhaupt so eine Kamera, was für Funktionen hat die, wie kann man damit kreativ umgehen. Also wir werden fotografieren, wir werden Film entwickeln, wir werden auch ein paar Bilder scannen. Und das ganze Thema mal so einmal rundum machen. Also wer da war, kann hinterher mit einer Großformatkamera umgehen. Wir haben auch genügend Kameras da. Das funktioniert also super, auch ohne eigene Kamera. Wir verleihen gerne welche für den Workshop. Mhm. Und ja, freuen uns auf euch hier, Moni und ich, zusammen in der Viewfinder Villa am 28. bis 29.09. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Und freuen wir uns, wenn da ein paar Leute gerne was lernen wollen.
Und es ist
eine Revolution für die eigene Fotografie.
Ich kann halt ergänzen aus Erfahrung bei Klostergeistern, da hast du ja auch mal so ein Panel gemacht. Mhm. Das ist auch für jemanden oder für jeden und jede, die eben nicht hinterher analog mit einer Großformat fotografieren wollen, tatsächlich ein Augenöffner, weil man einfach mehr versteht von diesen ganzen optischen Grundlagen. Und wenn man zum Beispiel vorhat, so wie Chris, dann eben auch mal sich ein Tilt-Shift oder sowas anzuschaffen, weil man eben auch an seiner digitalen Spiegellosen mit einem Tilt-Shift arbeiten will oder an seinem alten Spiegelreflex, da kann man eine ganze Menge davon mitnehmen und man hat hinterher ein besseres Verständnis davon, was man sich anschaffen möchte und worauf man achten möchte.
Bei mir war das ja umgekehrt. Ich habe ja das Tilt-Shift ein recht günstiges Gebrauchtes gehabt, bevor ich dann mit dem Großformat angefangen habe. Und das lag nur im Regal, weil ich es nicht verstanden habe. Mhm. Oder weil es sich mir nicht super erschlossen hat. Und nach diesem Workshop bin ich zum Tilt-Shift-Fotografen geworden. Ja. Das ergibt so viel Sinn auf einmal. Mhm. Und du kannst halt wirklich, verstehst, was da passiert
plötzlich. Ja, also, das ist beeindruckend.
Ja, 28. bis 29.09. diesen Jahres. Und der Link ist natürlich in den Shownotes, ansonsten auf discoverthetopfloor.com.
Discoverthetopfloor.com. Und ich kann sagen, in der Viewfinder Villa gibt es fantastischen Kaffee.
Das auch, ja.
Mhm. Also, auch wenn ihr nicht fotografieren wollt, kommt einfach für den Kaffee vorbei.
Oder für die Villa.
Oder für die Villa. Ja, oder den Garten. Oder das Saufhaus. Ach, ich komme ins Schwärmen.
Ist gut. Und in der Nähe gibt es recht günstige Übernachtungsmöglichkeiten für die von ein bisschen weiter herkommen wollen. So.
Schön. Ja, Mensch, dann jetzt wollen wir mal ein Bild. Haben wir was zu verlosen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Oder hast du noch hinter irgendeinem Regal noch irgendeinen L-Winkel rausgezaubert?
Naja, ich könnte jetzt natürlich die Camp-Links verlosen.
Nein, das machen
wir nicht. Das aber macht keinen Sinn. Das tun wir nicht. Das tun wir nicht.
Das macht keinen Sinn.
Nein. Nee, es gibt eine Bildbesprechung hier zu sehen.
So machen wir das. Und wir haben 9 qualifizierte TeilnehmerInnen. Da reicht wieder ein Würfel. Das heißt, du kannst jetzt entscheiden, willst du würfeln, soll ich würfeln? Weiß nicht, wer letztes Mal gewürfelt hat.
Ich muss erstmal aufmachen hier.
Ja, dann würfel ich.
Ich muss, guck mal, die Leute wollen auch sehen, was wir tun. Es gibt dann doch diverse Menschen, die sich das hier angucken. So, das hier sind die Bilder in klein.
Mensch, Ball, das war nun wirklich eine einfache Aufgabe, Leute.
Also die Aufgabe war Ball und
habt ihr keine Lust, bei der Wärme zu fotografieren oder was?
Ja, also übrigens an dieser Stelle, wir können immer Preise brauchen für diese Verlosungen, wer also irgendwo sein Produkt hier mal in der Sendung genannt haben möchte, dürft uns gerne ein, zwei, drei Kleinigkeiten zum Verlosen zur Verfügung stellen. Wir machen hier Aufgaben, die laufen immer 14 Tage lang und geben dafür auch gerne was her. Also solltet ihr in irgendeiner Form Sache haben. Ach ja, jetzt beschwert sich Eik, sein Bild fehlt. Nein, es fehlt nicht, sondern ich bin ja nicht angemeldet. Und wenn man nicht angemeldet ist, dann sieht man nicht immer alles auf Flickr. Wir haben den Algorithmus immer noch nicht ganz durchstiegen.
Nee. Eik, wenn dein Bild ein Unterwasserbild ist, dann ist es dabei. Das ist die Nummer 2.
Ich bin hier gerade am Einloggen. Und dann sieht das nämlich plötzlich so aus und dann wird das wahrscheinlich dein Bild sein, siehst du?
Ja, das ist dabei.
Ich war noch nicht angemeldet. Ja, Flickr ist da. Deshalb haben wir ja dieses sagenhafte Tool,
ja.
Was uns Raphael gemacht hat, was wir im Hintergrund hier verwenden. Und dieses Tool, das grast auf ganz wundersame Weise irgendwie und gleicht ab und macht ganz tolle Sachen, dass wir hier beim Auswürfeln immer die richtige Bilderanzahl haben und die richtigen Bilder.
Bei dem, was das Tool tut, bin ich tatsächlich erstaunt, dass uns Flickr noch nicht rausgeworfen hat.
Es gab auch ein Bild, was wir disqualifizieren mussten und ja, zwar, weil es zu alt ist. Wir haben ja bei den Aufgaben immer die Grundregel, Bilder bitte während des Aufgabenzeitraums zu fotografieren, weil
das
ist die Idee dieser Aufgabe, dass ihr einen Arsch hochkriegt, ein bisschen rausgeht, mal Bilder macht und nicht irgendwo ins Archiv greift und Bilder von, in diesem Fall, von vor 377 Tagen hier rein tut, sondern das sollte schon ein bisschen, ihr solltet ein bisschen Action machen. Und ja, wir sind uns sehr bewusst, dass natürlich EXIF-Daten auch irgendwie gefälscht werden können.
Ja,
tut's aber halt da lügt ihr euch ja selber an.
Genau. Tut's halt nicht. Und wenn es tatsächlich falsche EXIF-Daten sind, die das Bild so in die Vergangenheit geschoben haben, das können wir dann nicht ändern. Wenn auf dem Bild nicht eindeutig zu erkennen ist, dass es zeitaktuell ist, dann müssen wir es aussortieren.
Das letzte Wort ist immer bei uns. Und
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Genau, und da gibt es auch passende FAQs dazu auf happyshooting.de/Aufgaben.
Genau.
Ja, und jetzt haben wir hier also auf unserem internen 9 Bilder und das sind zwar jetzt auf dem Bildschirm bei euch 10, aber eins davon ist disqualifiziert. Welches sagen wir nicht? Du darfst jetzt mal.
Dann würfel ich jetzt das Gewinnerbild.
Das Gewinnerbild würfeln.
Das ist die 8.
Die 8 ist bei uns hier das mit dem Globus.
Der Globus.
Klaus. Der Klaus hat uns einen Globus
ein Wasserball tatsächlich.
Genau, es ist ein Wasserball mit einem Weltkugelaufdruck, die üblichen Karten, übliche Kartendarstellung. Und was hat er gemacht? Er hat es so beleuchtet, als ob es im Weltall also ob es die Erde im Weltall sei. Sprich, wir haben eine harte Lichtquelle von einer Seite. Das ist der Erdball, ne? Also Ball. Mhm. Auf der anderen Seite gar kein Licht, mhm. was je nachdem, wo der Mond ist, auch tatsächlich zutrifft, wenn da nichts reflektiert wird. Und im Hintergrund sind ganz viele kleine, so unscharfe, punktförmige Lichtchen. Das dürften irgendwelche lichterkettenartigen Dinge sein. Und ja, das ist quasi eine, na, ich sag mal, Weltallsimulation.
So. Wobei im Weltall natürlich die Sterne in der Regel auch scharf wären, weil so großformatig das Format dann doch nicht ist, um die Sterne unscharf zu machen.
Das hat natürlich, die Schärfentiefe hat natürlich immer auch mit dem Abstand zu tun. Mhm. Und wenn der Abstand zum einen ähnlich ist wie zum anderen, wobei das bei der Erde nicht so, aber bei diesen Brennweiten, die da verwendet werden und so, da kriegst du tatsächlich in der Regel halt vorne und hinten alles scharf hin. Und er schreibt noch, dass es eine Rettungsdecke ist.
Mhm. Okay.
Also die quasi irgendwie beleuchtet ist, damit
die schimmert.
Ja, die hätte in scharf dann halt nicht wie Sterne ausgesehen.
Das ist schon klar.
Bei den alten Star Wars Filmen haben sie tatsächlich schwarze Pappen mit Nadellöchern genommen.
Wo dann das Licht durchscheint. Ja, aber eine schöne Idee. Also ich meine, die Aufgabe hieß Ball und dann gleich einen Erdball zu nehmen, der auch ein aufblasbarer Wasserball ist. Ja, gut.
Super Idee und schon zumindest, was die Beleuchtung der Erde angeht, sehr realistisch umgesetzt. Nur, dass die Erde natürlich, wenn man sie aus dem Weltall anguckt, jetzt nicht so Aufschriften hat für die Länder und so komische Gitterlinien für die, naja, okay, dann lassen wir das.
Also David beschwert sich hier, der Schatten wäre wie ein Längengrad und das geht nur am 21. März oder 21. September, also ist es
und
nicht
deshalb
der Aufgabezeit, also disqualifiziert. Ja, Klaus, wenn man nicht aufpasst.
Astronomie, da wieder
leider raus.
Da wieder nächstes Mal besser,
nein, ohne
besser
Quatsch, aufpassen. Ich finde das tatsächlich toll gemacht. Und es ist, wenn man die Bilder aus der ISS sieht, wenn die da so umrunden und dann Aufnahmen von der Erde machen, dann sieht man eben auch tatsächlich, dass die Sonne, genau wie hier auf diesem Bild, das Licht so eine ganz klare, punktförmige Reflexion auf dem Wasser ist, auf Wasserflächen.
Aber da steht nicht Atlantic Ocean auf dem Wasser. Wenn du ein Bild von der ISS runter
hast. Das ist richtig.
Außerdem ist die viel näher dran.
Ja, aber von der ISS runter hast du in der Regel auch Wolken. Deswegen ist es nicht immer ganz klar, ob man alle Buchstaben sehen kann. Die sind ja dann hinter den Wolken. Okay. Verstehst?
Okay.
Gut. So ein Quatsch. So. Was haben wir denn noch? Es gab ein paar wirklich schöne Bilder dabei.
Wir haben, lass mal schauen, ich muss ja noch mal, wo ist denn jetzt der Link hin? Es ist alles nicht so einfach heute.
Also es gibt zum Beispiel hier von Ike das genannte Bild. Das ist ein Unterwasser-Basketball quasi. Also
ich klicke noch.
Die sind quasi in einem Pool, in einem Hallenbad wahrscheinlich.
So, jetzt aber.
Ringsrum blau erscheinende Fliesen und wir sehen drei UnterwasserschwimmerInnen, die um einen Ball kämpfen, einen gelben Ball, der in eine Art Korb, sieht aus wie so ein Papierkorb auf Stangen oder ein Ring
ja,
auf
Stangen. Ja, der aus richtig schwerem Eisen hier mit oder Stahl, damit der auch
damit er unten bleibt
und so.
Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also
ich auch nicht.
Wasserball kenne halt ich, aber Unterwasser-Basketball. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn die Canon R1 und R5 Mark II ja ein spezielles Autofokus KI-Tracking für Basketball haben, funktioniert das wohl auch unter Wasser?
Das ist so die Frage.
Das ist doch Frage. Jetzt die Frage.
Ja, ansonsten haben wir noch von Martin noch eine schöne Makroaufnahme von einer Kugel, von in einem Kugelschreiber. Da brauchst du auch eine gute Vergrößerung.
Ja, auch also ein Ball, ein Ball, Ballpen.
Das ist also Ballpen auf Englisch. Mhm. Den Ballpen. Und das ist auch so von der Belichtung her ein sehr schönes Low-Key-Bild. Also da sind tatsächlich so von schräg hinten ist das beleuchtet. Das heißt, du siehst halt die metallischen Sachen, die sich reflektieren und der Rest ist dann quasi im Schatten von sich selbst und so ein bisschen diffuses. ein bisschen gefuses Gefiesel rundrum, so im Bokeh hinten. Ich mag das. Ganz simpel, einfach, aber ja, das funktioniert gut. Von der Belichtung her, also von der Beleuchtung her vor allem.
Ich hatte auch tatsächlich erst gedacht, das ist irgendwie eine Patrone oder sowas. Und dann erst mal so auf dem Thumbnail und erst beim Großgucken dachte ich, ein Kugelschreiber.
Ja.
Schön. Wir haben auch ein Bild von Pixellichter, das sehen wir uns die Nummer 3. Ein Blick von hinter dem Tor zum Spielfeld, das glänzt durch Abwesenheit eines Balls. Der Titel heißt Nichts drin. Das hat mich tatsächlich zum Schmunzeln gebracht, weil Thema Ball einfach mal so auszulegen, da sollte vielleicht mal einer reinkommen, ist aber gerade keiner drin, fand ich auch sehr schön.
Mhm. Und wieder Gegenlicht macht interessante Reflexionen auf dem Netz zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Also ein paar SpielerInnen auf dem Gras hätten jetzt wahrscheinlich auch nicht gestört, aber so hat das auch irgendwie was Ruhiges, Abstraktes.
Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich hier noch ein sehr von Miriam noch ein sehr schon fast abstraktes Bild. Zumindest musste ich erstmal gucken, was es eigentlich ist. Also es ist ein Ball. Ein Flummi, ein Gummiball, der gerade auf einen Spiegel auftrifft und das Ganze in so einer gemischten Langzeit und wahrscheinlich geblitzten. Also du hast quasi die Bewegung, die Bewegung wird angedeutet durch eine verwischte Form und dann hast du aber die scharfe Geschichte wahrscheinlich durch den Blitz eingefroren. Da hätte ich jetzt irgendwie am liebsten noch den Moment, wo der tatsächlich so maximal verformt ist.
Ich glaube, so doll verformt er gar nicht.
So eine platte Unterseite. Oh, hast du eine Ahnung? Ich sag ja hier, Slow-Mo-Geist.
Ja, die, oh, ja
das, schon klar. Das verformt sich schon ganz ordentlich. Aber da muss man exakt.
Ich finde das schon enorm treffen. Hier, muss ich sagen.
Ja, da steckt mit Sicherheit
den Ball da so
etwas Arbeit drin.
Quasi kurz vorm oder nach dem Kontakt mit der Fläche. Oder vielleicht sogar
dazu geschrieben, wie es gemacht hat, aber er ist quasi so noch nicht ganz auf Kontakt.
Oder es ist gerade der Kontakt. Ja, wenn es ein Spiegel ist, dann hast du ja eine kleine optische Lücke dazwischen.
Ja, aber keine Verformung. Ich sehe keine Verformung, das giltet nicht.
Giltet nicht, okay.
Das giltet nicht.
Miriam, giltet nicht.
Giltet nicht.
Von Tanja Eppler gibt es ein Bild mit so einem Igelball, mit so einem Massage- oder Faszienball, ein orangener Ball mit ganz vielen Stacheln dran. Ich hasse diese Dinger.
Vielleicht ist das könnte so ein Hundeball sein, der quietscht, wenn man drauf beißt.
Nee, das ist tatsächlich, kannst du Faszien mit anregen oder kannst halt Fußmassage oder Nackenmassage, Rückenmassage, so Zeug damit machen. Und ich hasse das, so vom ganzen Anfassgefühl, diese Gummistacheln. Wir haben einen in Blau.
Ist das dein Kryptonit, okay.
Oh, das ist fürchterlich.
Ja, Leute.
Ganz
Geschenke ganz bitte an Herrn Nienke.
Ja, die nicht, die könnt ihr Tanja schenken, die mag das. Also sowohl die Tanja Eppler hier offensichtlich als auch meine Tanja.
So, und noch ein letztes, genau, den Michael wollte ich auch gerade noch rausholen. Der schreibt für die Eltern unter uns, gib mich die Kirsche, ein berühmter Ausspruch von Fußballer Lothar Emmerich, wobei Kirsche umgangssprachlich für Ball steht. Und das Foto dazu ist eben ein Zweig mit einer Kirsche. Die Kirsche ist aber, also zwei Kirschen, die so zusammenhängen. Mit den Stielen quasi und das ist ein schwarz-weißes Bild. Und diese Kirsche ist aber nicht von dem Zweig, die wächst da nicht, sondern die hat er da drüber gehängt.
Ich fand die Entscheidung hier ganz klasse, das wirklich ganz, ganz tief schwarz-weiß zu machen. Also die Kirschen sind quasi schwarz, ja, vor weißem Hintergrund. Das ist ein ganz harter Kontrast hier. Und gerade diese Kirschen, die ja so ein tiefes Rot haben, hier wirklich ins Schwarz zu ziehen, fand ich eine mutige Entscheidung, aber ich finde, es funktioniert, weil man durch die Form und die Art und Weise, wie die beiden da an ihrem Stängel da verbunden sind, eindeutig weiß, dass es Kirschen sind.
Und außerdem gibt es Schwarzkirschen.
Klar, die aber auch nicht schwarz sind.
Also die sind, also hier, das sind schon Kirsche, das
ja,
ist hier so.
Schon klar.
Mal bei Schwartau gucken und so, Schwarzkirsche, die sieht ja also schon sehr dunkel aus.
Ja, die haben sie auch extra entsättigt gezüchtet.
Ja, sehr hohe Kontrastzüchtung. Ne?
Absolut.
Ganz wichtig. Muss man haben.
Das ist eine Low-Key-Züchtung.
Also, schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Solltet ihr bei den nächsten Aufgaben mitmachen wollen, und es läuft ja gerade aktuell eine, dann geht doch mal auf happyshooting.de happyshooting.de. Warte mal, hier sind wir. Happyshooting.de. Na, kann man einfach hin navigieren und zwar unter Community. Da sind die Aufgaben, weil da sind ja Community-Beiträge drin.
Richtig.
Und dann klickt man auf Aufgaben und dann kommt die große Liste der Aufgaben und die wird immer länger und länger und länger, weil wir das schon seit 100 Jahren machen. Und ganz unten dann noch die FAQ oder auch HGFs und da steht auch nochmal alles Wichtige drin. Also macht da gerne mit. Ab und zu gibt es auch was zu gewinnen. Und solltet ihr für diese Aufgaben Gewinne haben, die ihr uns zukommen lassen wollt, die wir dann wieder weitergeben können.
Sagt Bescheid.
Die Menschen, die an diesen Aufgaben teilnehmen, dann gebt uns mal Bescheid, info@happyshooting.de. Und dann kommen wir sicher irgendwie ins Geschäft. Das ist
genau.
Ja.
Also
sehr schön.
Nicht beleidigt sein, wenn wir es ablehnen, weil wir wollen jetzt
keine
Resterampe hier machen.
Nee, das nicht. Aber mal gucken, ne?
Das manchmal gibt es ja spannende Sachen, genau.
Genau, also aktuelle Aufgabe läuft noch. Was war das nochmal?
Pasta.
Pasta.
Die Pasta-Aufgabe bis zum 1.8.
Ich weiß immer noch nicht warum, aber du hast sie, glaube ich, ausgewählt, weil du gerade Pasta gegessen hattest. Ne? Du hattest Hunger.
Ich wollte. Mhm. Es gab dann aber
keine.
So ist das manchmal.
Was auch noch an dieser Stelle käme, aber dann gerade eben nicht kommt, weil es nix. Weil es keine neuen gibt, sind die Termine.
Ah.
Aber ihr könnt auf happyshooting.de/Kalender gerne Termine eintragen, die wir dann hier in der Sendung auch gerne verlesen und die landen dann hier in unserer Datenbank und dann könnt ihr euch aussuchen im Kalender, wann ihr was tun wollt und klickt da drauf und dann seht ihr, welche Ausstellungen da gerade laufen. Ich bin total happy, dass wir diese Aufgaben dass wir diese Liste haben von Ausstellungen und sonstigen Fototerminen. Mhm. Und auch nochmal ein ganz großes Dank an den Rainer, der das betreut und die Sachen hier einträgt. Also da wird nicht automatisch eingetragen, sondern das geht nochmal durch eine Kontrollinstanz. Und das ist cool. Und dafür ein großes Danke. Und auch euch danke, die ihr Termine reintut. Weil das tut ja der Community gut.
Auf jeden Fall.
Tja. So.
Mensch.
Das war's. Wir haben wieder eine Sendung gemacht. Und das war jetzt die Folge 860. Und nächste Woche am 30. Juli sind wir wieder live mit der 861 hier auf happyshooting.de oder auf YouTube. Link findet ihr immer bei uns auf der Website. Oder in den Social Media, wo wir noch posten. Und damit sagen wir tschüss.
Verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Woche. Ihr, euer Happy Shooting 3.
Ihr, euer Happy Shooting 1. Euer Chris. Shooting. Tschüss.